Der Film ist nichts für Zyniker.
Nee, absolut nix.
Ihr seht nicht, wie Lara mich dabei anschaut.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Wonder Woman von 2017 war ja ein Mega-Erfolg, sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans. Regisseurin Patty Jenkins hat damals einen richtig guten Superheldenfilm mit einer Frau in der Titelrolle inszeniert. Und klar, wenn ein Film erfolgreich ist, dann muss natürlich auch ein Sequel her. Das Sequel Wonder Woman 1984 wurde erst immer wieder verschoben, um dann schließlich ab dem 18. Februar auf Sky zu laufen. Ob Wonder Woman 1984 an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen kann, darüber rede ich jetzt mit Laura Samide. Hallo.
Hallo Fabian.
Und mit Marco Risch. Hi Marco.
Hi, ich bin schon sehr gut, also in Rage. Nein, aufgeregt.
Aufgeregt.
Freude. Ich habe
freudig erregt, ja.
Mit euch zu reden.
Genau.
Ich muss reden über diesen Film.
Und genau dafür sind wir ja hier. Wie Laura hat schon gesagt, ich bin übrigens Fabian Behrens, Host vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Der Film, habe ich ja schon gesagt, läuft seit dem 18. Februar auf Sky. Das ist eigentlich normalerweise der Tag, der Donnerstag, an dem wir auch unseren Podcast veröffentlichen. Deswegen haben wir mal ausnahmsweise gesagt, wir verschieben das Ganze. Das heißt, wenn ihr jetzt seit Donnerstag auf Spotify oder sonst wo seid und immer wieder Refresh drückt, weil ihr wartet, dass die neue Folge von Die Quadrataugen endlich online kommt, sorry, das wird leider erst heute am Samstag soweit sein. Ich hoffe, ihr vergebt uns. Doch bevor wir über den aktuellen DC-Film reden, es gibt ja schon bald den nächsten. Im März kommt nämlich 6, also den 1,5 neuesten, sage ich mal. Im März kommt Zack Snyder's Justice League zu HBO Max. Und am Valentinstag ist der erste echte Trailer rausgekommen. Wie hat der euch denn gefallen? Marco, willst du anfangen?
Ach so, okay. Ich habe ja drauf hingefiebert. Hatte sogar es gab einen offiziellen Countdown und alles. Und ich hätte mir alles schön eingestellt, Kalender, Social. Ich war bereit für alles. Scheiß auf Valentinstagabend. Ich kümmere mich hier um den Trailer. Und dann kam er 3 Stunden früher. Also, die hatten einen offiziellen Countdown. Die haben ihn trotzdem früher veröffentlicht. Wahrscheinlich, weil er irgendwo auch geleakt ist. Und dann haben sie gedacht, okay, dann müssen wir schneller raushauen. Oder Zack Snyder hat einfach zu früh abgefeuert. Das kann auch sein, weil der war der Erste, wo ich den Trailer gesehen habe. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich fand ihn nicht so krass, wie ich gedacht hätte. Jetzt, wo ich aber gerade zur Sekunde an einem Video darüber sitze, finde ich ihn schon wieder cool. Also auch die Musik, das ist halt die Originalmusik, die dann im Film verwendet wird von Junkie XL. Das ist ja auch ein komplett neuer Score. Der Score vom Originalfilm war Danny Elfman. Das ist einfach eine komplett andere Stimmung. Es sieht anders aus. Ich bin gespannt, in welchem Bildformat er kommt, ob das wirklich dieses 4:3 der Trailer ist oder dann doch hier European Widescreen, wie es Zack Snyder vor einem Jahr noch angekündigt hat für den Film. Ich bin gespannt, es sieht cool aus. Es ist mehr als ein 1,5. Aber es ist auch nicht so viel anders als Justice League 1,5, das stimmt schon. Die Hoffnungen sind hoch, sagen wir es so. Es kann nur besser werden nach dem Theatrical Release.
Es kann nur besser werden. Als wir das letzte Mal darüber geredet haben, das war, ich glaube, bei unserem DC-Podcast, da hatte ich noch nicht so eine wirkliche Meinung, weil ich da den Film Justice League tatsächlich noch gar nicht gesehen hatte. Jetzt habe ich ihn für diesen Podcast endlich nachgeholt. Und ich kann verstehen, warum der nicht so gut angekommen ist, weil er ist echt wirklich nicht gut. Und deswegen bin ich schon irgendwie gespannt, was Zack Snyder daraus macht. Laura, wir haben vorher im Gespräch auch schon über den Trailer geredet und du hattest da eine sehr schöne Analogie oder einen sehr schönen Vergleich. Ich bin gespannt, ob du dich auch traust, den jetzt hier im Podcast rauszuhauen.
Zum Trailer. Nein, ich habe den vergessen.
Okay, darf ich das, dann paraphrasiere ich das einfach. Und du hast gesagt, Laura hat gesagt, der Trailer wirke auf sie, als würde da jemand einfach so seinen Penis auf den Tisch knallen. So, bam, da, guck. Was hast du denn damit gemeint, Laura?
Also mich hat der Trailer eher unterwältigt, ehrlich gesagt. Ich war nur so, ja okay, das ist dein Penis. Verstehe. Schön für dich. Also es war irgendwie, ich glaube, also da haben wir im DC-Podcast schon drüber gesprochen, was ich bei Zack Snyder, genauso wie du Fabian ja auch, immer ein bisschen schwierig finde, ist, er ist halt nicht so wahnsinnig gut da drin, Charaktere zu erzählen. Und tatsächlich eine Charakterentwicklung zu erzählen. Und dieser Trailer ist halt einfach auch genau das. Es ist einfach nur so Action, Action, Action. Jemand sagt was Wichtiges.
Action, Action, Action. Jemand sagt noch was Wichtiges.
Ja, auch das, ich meine, aber das ist ein Trailer. Ich meine, wenn man das jetzt mal so von der Dramatik.
Es ist anders als andere Trailer. Das muss man dazu sagen, weil Zack Snyder schneidet diese Trailer selber. Das ist wirklich, also Laura hat schon recht, wenn sie sagt, der packt seinen Penis auf den Tisch. Und ich gebe auch Laura recht, das ist nicht, Charaktere sind nicht Zack Snyders große Stärke. Es ist das Visuelle, es ist diese maskuline Action. Aber genau das mag ich ja an seinen Filmen. Also das kann ich an ihn anerkennen, so wie ich Michael Bay Film für seine Art der Inszenierung. Hier, Transformers ist ja auch dein Guilty Pleasure. Wenn man das darauf reduziert, sind es unerreichbar gute Künstler in dem, was sie können. Vieles können sie gar nicht gut, also gerade Zack Snyder. Aber ich freue mich einfach auf das, was er kann. Und ich muss an was ganz anderes denken. Ich weiß noch, in der Uni hatten wir mal so einen Schnittkurs und da gab es eine ganz coole Aufgabe. Alle haben das gleiche Footage gekriegt und mussten einen Werbeclip machen. Es gab nur eine Aufgabe, es gibt einen Originalwerbeclip, das war das Footage dazu, der Originalwerbeclip läuft rückwärts. Und die Aufgabe war, also die Geschichte läuft rückwärts. Und die Aufgabe war, es nach vorne chronologisch richtig zu erzählen, aber sonst darf jeder machen, was er will. Und bei 20 Studenten kamen 20 unterschiedliche Ergebnisse dabei raus, komplett unterschiedliche. Und alleine aus dieser Sicht ist dieser Film so unfassbar interessant für mich. Und dann feiere ich jeden Frame, den ich von Zack Snyder's Justice League sehe, weil ich da schon die Unterschiede sehe. Wenn es nur das Bildformat ist. Das ist einfach für mich als Filminteressierter unfassbar interessant. Aber es ist ein Penis, der auf den Tisch gelegt wird. Das finde ich eigentlich ein ganz guter Vergleich von Laura.
Also ich stimme dir dazu, ne? Also als Filmexperiment ist es wahnsinnig spannend. So. Und klar, das dann auch nochmal gegenüberzustellen und dann eben zu schauen, okay, wie geht man kreativ irgendwie mit erstmal der gleichen Idee wahrscheinlich irgendwie um. Wobei wie wir ja jetzt auch schon wissen, dass Zack Snyder so ein bisschen gecheatet hat, nämlich Nachdrehs gemacht hat und dann irgendwie ja doch irgendwie weiter optimiert hat jetzt in den letzten Jahren. Also es ist ja nicht die gleiche Ausgangsvoraussetzung, die Joss Whedon da hatte. Ich bin, also wie gesagt, für mich fühlt sich dieses ganze Projekt halt so ein bisschen an wie, ich wurde ungerecht behandelt und jetzt zeige ich noch mal, was ich kann. Das hat für mich immer so einen komischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, ob ich quasi dem nachgeben will. Und der Trailer an und für sich, ich wage auch zu behaupten, dass also das, was du da sagst, ne, dass er natürlich ein Experte ist in diesem einen Feld, nämlich visuell grandios zu erzählen, jein. Auch da sehe ich andere, die schönere Bilder erzählen. Ne? Also ich finde, da ist er jetzt auch nicht irgendwie der Mega-Held. Und deshalb bin ich da verhalten, was das Ganze angeht. Und vor allen Dingen, und das Format, also ich bin im Moment gerade, also ich finde alleine, dass der Trailer im Format ist, egal ob jetzt irgendwie das Resultat in 4:3 ist oder nicht, das finde ich auch schon wieder so eine geile Ansage von ihm, weil ich so denke, ja na klar, du musst halt versuchen, irgendwie ein bisschen anders zu sein, ne? Was machen wir da? Machen wir mal 4:3, weil hey.
Das ist schon sehr hipster, da bin ich bei dir.
Ja Moment, aber die Begründung ist ja eine andere, also die offizielle Begründung ist natürlich nicht, ich mache das, weil ich so unfassbar hipster bin, sondern die Begründung ist folgende, und zwar dieses 4:3 Format soll wohl das Format sein, in dem der Film auch ursprünglich gedreht wurde, und Zack Snyder möchte halt so viel wie möglich von dem Film den Fans zeigen. Da habe ich nur wiederum, mein Problem ist, also du willst ja deinem Publikum oder ein Filmkünstler sollte ja nicht irgendwie den Anspruch haben, mein Film soll der meiste Film sein, sondern du willst ja die beste Version deinem Zielpublikum zeigen. Und insofern kann ich das nicht ganz nachvollziehen, warum man das unbedingt in diesem komischen Format beibehalten muss, wo dann an den Seiten halt so viel wegfällt. Also ist eine nette Spielerei, ja, aber auf dem heimischen Bildschirm wirkt es, glaube ich, ziemlich komisch letztlich.
Ich glaube, das ist ja auch das Spannende daran. Wir schauen uns das dann irgendwie auf unseren tollen, jetzt für den Lockdown aufgerüsteten oder meist, also viele haben aufgerüstet, glaube ich, irgendwie gerade so zu Hause, ne, was so Fernseher angeht, wenn man sowieso die ganze Zeit nur zu Hause sitzt. Und dann schaut man sich das dann irgendwie auf diesen neuen Widescreen-Bildschirm an und denkst dir nur so, das ist so ein bisschen so wie, also ich meine, ich schaue im Moment gerade Buffy und ich bin total froh, dass ich halt jetzt endlich irgendwie in den folgenden Staffeln bin, wo es 16:9 ist, weil die ersten Staffeln waren ja noch in 4:3. Und ich bin halt irgendwie so gerade an dem Punkt, wo ich so denke, geil, ich habe rechts und links noch mehr Bildinformationen. Ich finde es toll.
Ja, aber wie gesagt, der Home Release wird wahrscheinlich in European Widescreen sein. Das ist das Format, das zum Beispiel auch Marriage Story auf Netflix verwendet. Das sind rechts und links ganz kleine schwarze Balken. Das fällt euch eigentlich wahrscheinlich kaum auf. Ja. Wenn es dann wirklich noch so ist, es kann auch sein, dass er eine künstlerische Vision umsetzt und es 4:3 ist. Und man muss dazu sagen, er hat es in 4:3 gedreht, was üblich ist für die Art von Film. Also es war eine Formatentscheidung. Aber im Hinterkopf mit, ich hätte es aber auch gerne in 4:3, weil so läuft annähernd 4:3 ist das IMAX-Format. Und das hat er hat IMAX-Sequenzen von Batman wie Superman gedreht und die sollen auch noch, also es soll eine IMAX-Version von Batman wie Superman rauskommen, weil er das halt so liebt, dieses Format und wie das aussieht. Das ist halt sein Hipster-Ding. Das ist die größtmögliche Leinwand und so, aber er müsste eigentlich auch wissen, dass das für zu Hause halt doof ist. Und deswegen hoffe ich, dass es European Widescreen wird. Das ist das eine. Das andere ist, Cheat, du hast recht, er hat Nachdrehs gemacht und zwar umfangreicher, als ich zum Beispiel gedacht hätte, nämlich, dass Ben Affleck zurückgekommen ist und sogar Jared Leto. Man muss aber dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo er den Film verlassen hat, waren Nachdrehs schon fest eingeplant. Also er hätte welche gemacht. Und es ist auch nicht so sehr der versnobte Künstler, der jetzt endlich kriegt, was er schon immer wollte, sondern er ist ja derjenige, der mit einem sehr tragischen Schicksal wegen seiner Tochter den Film verlassen musste. Ja, er hat sich Joss Whedon jetzt nicht ausgesucht, er hat aber auch nie gegen Joss Whedon ausgeteilt, hat aber auch gesagt, er guckt sich das nicht an, weil das ist halt sein Baby und er will nicht Joss Whedons, er will sich davon nicht beeinflussen lassen. Und das macht es für mich als Filmfan halt so unfassbar interessant, was komplett anderes dann dabei rauskommen könnte. Und was Bilder angeht, er arbeitet ja auch mit unterschiedlichen Kameraleuten und ich war da ganz am Anfang von den allerersten Justice League Comic Con Footage Sachen, die man schon gesehen hat, das war, glaube ich, 2016 sogar schon, war ich von den Bildern so begeistert. Ich fand, das sieht alles so cool aus. Erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass der deutsche Kameramann Fabian Wagner daran beteiligt war, der ja in Game of Thrones wirklich die allerschönsten Bilder gemacht hat, die Game of Thrones hatte. Und als ich dann Justice League im Kino gesehen habe, habe ich mich gewundert, wo das alles geblieben ist. Das sieht alles so generisch aus. Und jetzt im Nachhinein, wo Fabian Wagner sagt, dass nur 10-20% von dem, was er gefilmt hat, überhaupt in dem Justice League Kinofilm war, muss man aber dazu sagen, die Farbkorrektur zählt da auch mit rein. Das erklärt so einiges. Also die Farbkorrektur der ersten Trailer, die hat ja auch Zack Snyder mit Fabian Wagner zusammen gemacht. Das sieht alles so toll aus. Und dann sehe ich das, was Justice League 2017 daraus gemacht hat, mit diesem Rot und so. Und es sieht alles so billig aus. Sieht genauso billig aus, wie ich auch finde, dass Infinity War in den Schlachtszenen nicht gut aussieht. Und Endgame zum Beispiel sieht für mich besser aus, weil er einfach mehr Dunkelheit hat und dadurch das CGI besser kaschiert wird. Und das möchte ich mal für euch jetzt auch in den Hinterkopf einpflanzen, weil das eines meiner Probleme mit Wonder Woman 1984 sein wird, die Verwendung des CGI und zu welcher Tageszeit. Also manche Regisseure sind zu confident, was das CGI angeht. Und dazu gehört Zack Snyder garantiert auch dazu. Aber was das angeht, ist sein Justice League auch in den Trailern echt gut gealtert.
Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil bei Wonder Woman gibt es extrem wenig CGI.
Okay, aber jetzt wollten wir noch ein bisschen.
Das ist eine Frage der
Definition. Nicht vorgreifen, ja. Jetzt wollten wir erst noch ein bisschen zu Ende reden über Justice League. Ich möchte auch mal was sagen. Und zwar, also ich habe jetzt Justice League zum ersten Mal wirklich gesehen und da steckt Potenzial drin. Also ich finde ja die Figuren interessant und auch, also da kann man was draus machen. Mein Problem mit Justice League war, also das Pacing, also das hat einfach vor allem am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Es hat sich keine wirkliche Dramatik entwickelt. Es hat viel zu lange gedauert, bis das alles dann einigermaßen ins Laufen gekommen ist. Und meine Frage oder meine Sorge ist jetzt, okay, schafft man das, diese Pacing-Probleme? Ich muss vielleicht mal, Pacing bedeutet das Erzähltempo, also das sowohl auf einer Szenenebene als auch auf einer Plot-Ebene. Das ist mit Pacing gemeint. Und wenn man sagt, okay, der Film hat Pacing-Probleme, dann meint man damit, dass der Flow der Geschichte oder dass es zu langsam dauert oder dass es auch vielleicht zu schnell geht. Und jetzt fangen sie vor meinem Fenster an mit den Bauarbeiten, super. Bitte rausschneiden.
Ich höre gar nichts,
ne? Okay, ich sitze auch sehr dicht vom Mikro, deswegen. Okay, also der Film Cut. Also Justice League hat eindeutig Pacing-Probleme. In dem Sinne, dass das alles zu lange dauert und einfach nicht auf den Punkt kommt. Und meine Befürchtung ist oder meine Frage ist, okay, aber wie schaffst du diese Pacing-Probleme denn ab, indem du noch mehr in den Film hineinstopfst? Denn der Film soll ja ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, 4 Stunden gehen.
Mhm.
Und okay, da kannst du in 4 Stunden kannst du natürlich die Charaktermotivation besser hinausarbeiten, aber die Dramatik, so meine Befürchtung, geht dann ja natürlich irgendwie verloren. Und auch der neue Trailer, der hat mir jetzt nicht wirklich gezeigt, warum ich mich auf den Snyder Cut freuen sollte. Klar, das Steppenwolf-Design ist irgendwie anders, wobei ich das auch doof finde. Aber ansonsten habe ich alles, was ich da gesehen habe, habe ich auch schon im fertigen Film gesehen. Und also mich hinterlässt der Trailer so ein bisschen ratlos. Tatsächlich.
Also zu dem, was du gerade sagst, irgendwie noch mehr in die Geschichte reinstopfen, also da habe ich tatsächlich die größten Hoffnungen noch, weil dadurch, dass es halt eben eine Miniserie ist, ist es, kannst du halt einfach Story-Arcs komplett anders nochmal aufziehen, ne? Und kannst dadurch irgendwie auch nochmal anders in Charaktere reingehen. Die Frage wird nur sein, schafft Zack Snyder das oder füllt er das Ganze eben mit mehr Action und mit mehr Bildern? Und schafft er es wirklich, dass ich an die Charaktere wirklich irgendwie rankomme? Das ist immer so mein größtes Problem bei ihm, ne? Dass ich so denke irgendwie, okay, ich verstehe, was du erzählen willst, ich verstehe deine Vision, ich habe auch Respekt für deine Vision, ich komme aber leider irgendwo, hast du mich verloren auf dem Weg.
Also der Assembly-Cut von Justice League ging ja sogar 5 Stunden. Man muss dazu sagen, der Assembly-Cut ist nicht mal ein Rohschnitt, sondern alles, was gedreht wurde, zusammengeschnitten. Und da waren noch nicht mal die Nachdrehs drin. Das klingt eigentlich nicht gut fürs Pacing. Wenn der Assembly-Cut schon so aussieht, wie soll da jemals ein gut gepaceter Kinofilm rauskommen? Da hatte ich immer die größte Sorge. Jetzt muss man dazu sagen, Snyder hat auch gesagt, dass Cyborg eigentlich das Herz der Geschichte ist. Und nach allem, was man sieht und weiß, ist das halt der eine Story-Arc, der komplett ausgearbeitet ist von Anfang bis Ende. Also über den Tod des Mentors, seines Vaters, das sieht man ja im Trailer, deswegen ist kein Spoiler, das auch sehr dramatisch wirkt, auch sehr wie ein Watchman, also er klaut schon wieder sehr bei sich selbst. Aber ich glaube, ich verstehe langsam, wohin er hinaus will. Und dass mir der Film tatsächlich Gefühle geben könnte, die der erste Justice League ja gar nicht gegeben hat, weil er gar keinen richtigen Story-Arc folgt. Es gibt keinen Story-Arc. Es gibt die Gesamtgeschichte, Steppenwolf kommt für Darkseid und Darkseid selber wird ja eigentlich nicht mal richtig erwähnt in Justice League und sie müssen ihn besiegen, fertig und zwischendrin Superman wiederbeleben. Das ist die ganze Geschichte. Es gibt keine Charakterentwicklung, es gibt an der Seite noch irgendwie einen Batman, der an seinen Kräften zweifelt. Das war's. Da ist nichts. Das ist leer, das ist eine Hülse.
Und das können diese die ganze Zeit.
Ja, genau. Und das kann so ein 5 Stunden oder eben halt 4 Stunden Cut kann das natürlich er wird es komplett verändern. Die Frage ist natürlich, ob das dann nicht trotzdem eine zähe Geschichte ist. Das möchte ich nicht ausschließen. Ich erwarte eigentlich gar keine gut gepacete Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Ich erwarte nur eine Geschichte, die mich wenigstens kümmert. Und das war vorher nicht so. Außerdem, ja, es ist halt eine Miniserie, aber es funktioniert ja.
Narrative zu ändern. Naja, weil das meine ich damit, wenn du schlau bist als Regisseur und ein neues Format hast und sagst, okay, ich muss nicht mehr jemanden 2 Stunden lang im Kino bespaßen, sondern ich bin jetzt im Home-Entertainment, ich habe eine Miniserie, die Leute können zwischendrin aufs Klo gehen, die Leute können zwischendrin Pause machen, wenn sie wollen, dann kannst du eine ganz andere Struktur aufbauen und dann kannst du diese vermeintliche Schwäche, oder was heißt vermeintlich, das ist die Schwäche, ne, dass eben das Pacing nicht stimmt, kannst du für dich nutzen und kannst ja auch sagen, okay, ich erzähle diese einzelnen Folgen komplett anders. Du könntest ja auch sagen, okay, die erste Folge geht nur um Batman. Ja,
das ist richtig, aber da muss ich dir gleich die Hoffnung nehmen.
Das wird er nicht machen.
Snyder, ich weiß. Ja, genau, er hat ja gesagt, es ist es kommt in 4 Teilen raus, aber es soll als ein Film funktionieren.
Ja, genau.
Die einzige Hoffnung, die ich da habe, ist Watchmen. Weil sein Watchmen war ja in 3 Akten unterteilt. Und diese 3 Akte waren eigentlich wie eigene Filme. 93-Minuten-Filme im Ultimate-Cut von Watchmen. Und so könnte es schon funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass es so macht. Ich glaube, das ist viel, viel Cross-Cutting.
Also wir wissen es ja alles noch nicht. Ich glaube, wir müssen da einfach noch mal ein bisschen abwarten. Vor allem, wir wissen ja auch noch nicht, wie wir das Ganze denn überhaupt zu sehen bekommen. Denn ich habe das schon eingangs erwähnt, es wird eben ab März auf HBO Max zu sehen sein. Und HBO Max wird 2021 nicht in Deutschland anlaufen. Das heißt, wie wir das Ganze überhaupt zu Gesicht bekommen werden, ist noch vollkommen offen. Wir haben jetzt fast 20 Minuten über Justice League geredet, deswegen würde ich sagen, machen wir doch jetzt hier mal einen weiteren Cut und gehen mal weiter. Übrigens, ihr liebe ZuhörerInnen, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, dann lasst uns doch einen Kommentar da oder ganz neu jetzt, schreibt uns eine Mail. Wir haben nämlich endlich eine Mailadresse. Und die ist ganz einfach, sprich mit uns zusammen, ohne Punkt und Komma, @jellyfish.com. Sprich mit uns @jellyfish.com. Jellyfish, JellyFish.com. Also wie die englische Qualle quasi. Aber bevor wir jetzt zu Wonder Woman 1984 kommen, noch erstmal ein bisschen Werbung. Im vergangenen Podcast haben wir ja über Lupin geredet und wenn ihr auch ein Fan von der Serie seid, dann wartet ihr natürlich jetzt sehnsüchtig darauf, dass endlich der zweite Teil auf Netflix kommt. Das wird noch ein bisschen dauern und bis dahin gibt es ja vielleicht die ein oder andere Alternative. Die Kollegen von Featured haben für euch da 7 Heist-Highlights als Dessert zur Erfolgsserie zusammengesammelt. Darunter ist natürlich Ocean's 11, aber auch andere Serien oder Filme, die ihr wahrscheinlich nicht auf dem Schirm habt. Schaut doch da mal vorbei. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. So, jetzt geht's vor meinem Fenster richtig ab. Ich versuche mal etwas lauter zu reden.
Wir hören gar
nichts. Okay, gut. Also meine Fenster sind sehr, sehr dünn. Ich höre es alles, aber wenn ihr das bei euch nicht ankommt, dann kann ich mich ja ein wenig beruhigen. Also Wonder Woman 1984. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, keine Sorge. Wie jetzt am Anfang reden wir natürlich spoilerfrei drüber. Wobei, das wird schon ziemlich schwierig und ich glaube, den Großteil des Podcasts werden wir natürlich im Spoiler-Teil verbringen. Aber jetzt erstmal kurz zusammengefasst, darum geht's in dem Film. Auch Jahrzehnte nach ihrem Sieg über Ares hat Diana Prince alias Wonder Woman den Verlust von Steve Trevor, ihrer großen Liebe, immer noch nicht verkraftet. Wenn sie nicht im geheimen Verbrechen bekämpft, arbeitet sie als Anthropologin in einem Forschungsinstitut. Dort trifft sie eines Tages nicht nur auf Barbara Minerva, sondern auch auf ein geheimnisvolles Artefakt. Ein Artefakt, das Schicksal der Menschheit besiegeln könnte. Und so vage lasse ich das jetzt erstmal. Jetzt steige ich mal mit der ganz gemeinen Frage ein. Laura, besser oder schlechter als der erste Teil?
Anders als der erste Teil auf jeden Fall. Schlechter als der erste Teil. Ja, dabei lasse ich es erstmal.
Okay. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Und Marco, bei dir, ich glaube, ich kann ich mir die Frage
deutlich
schon stellen.
Schlechter. Also nicht nur deutlich schlechter als Wonder Woman von 2017. Ich würde behaupten, also ich habe wirklich heute Morgen, bin ich aufgewacht, habe gedacht, nein, es ist so. Ich glaube, es ist einer der schlechtesten Comicfilme, die ich je gesehen habe.
Ich habe viele
nicht gesehen, muss man dazu sagen. Das ist so Spider-Man 3 noch schlechter. Aus so vielen Gründen. Also, ich habe viele schlechte Sachen nicht gesehen. Weißt du, alles ab Superman 2, das muss man sich nicht angucken, das ist mir schon klar. Und bei Wonder Woman ist das Problem für mich so schwerwiegend, nicht nur, dass es kein guter Film ist, sondern ich mag ja die Figuren. Ich mag Gal Gadot und Chris Pine, die haben so eine unfassbare Chemie. Und ich liebe es, die zwei zusammen zu sehen. Und die haben so herzlich inszenierte Szenen, die dann von Hans Zimmer Score an diesem Film erdrückt werden. Und dann wirken sie gleichzeitig unfreiwillig albern, da werden wir im Spoiler-Part drüber reden, damit ich euch ganz genau sagen kann, was ich meine. Das ist so eine Art, vieles in dem Film selbst ist eine Antithese zu dem, was er erzählen will. Und das macht es für mich so viel schlimmer, als wenn er nur einfach nur schlecht wäre. Und deswegen ist dieser Film auch ganz, 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 ganz schlimm für mich. Und ich find's richtig
schade. Okay, da gehst du jetzt schon ganz schön tief ganz schön tief rein. Also ich möchte einmal dazu sagen, ich habe den Hype über Wonder Woman 1 natürlich mitbekommen. Ich habe mir tatsächlich, weiß auch nicht warum, mir den Film deswegen auf Blu-ray zugelegt, weil ich halt gehört habe, boah, der krasseste, besteste Superheldenfilm aller Zeiten. Also für Wonder Woman gab es ja tatsächlich auch eine Petition, damit Regisseurin Patty Jenkins zumindest eine Golden Globes-Nominierung bekommt. In meinem Kopf war das eine Oscar-Nominierung, aber nee, es war jetzt erstmal nur eine Golden Globes-Nominierung. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und habe so gedacht, so, what? Dafür, weil das ist ein gut gemachter, handgemachter, handgemacht in Anführungsstrichen, ein handwerklich gut gemachter Superheldenfilm, aber auch nicht mehr. Also er hat schon auch deutliche Schwächen, der erste Teil meine ich jetzt. Vor allem das Ende ist echt nicht gut. Die Nebenfiguren, also die menschlichen Nebenfiguren, die interessieren mich alle nicht. Und er lebt tatsächlich von der Dynamik Diana Prince, beziehungsweise Wonder Woman und Steve Trevor. Das ist das Herzstück des Films und das funktioniert so gut. Und deswegen funktioniert auch der erste Film eigentlich ganz gut. Der zweite Film stellt diese Dynamik ein bisschen auf den Kopf, aber hat eigentlich in seinem Herzen auch diese Dynamik mit Ja, wie soll ich das sagen? Mit einer Fußnote. Und über die Fußnote werden wir dann im Spoiler-Part, denke ich mal, ausführlich sprechen. Und das schwächt das Ganze so ein bisschen für mich ab. Ich möchte dazu sagen, also genauso wie Laura auch, besser oder schlechter als der erste Teil, anders. Aber mir hat das Finale besser gefallen. Also ich bin aus Wonder Woman 2, ich werde jetzt Wonder Woman 1984, glaube ich, im Laufe des Podcasts einfach der Einfachheit halber Wonder Woman 2 nennen, bin ich, glaube ich, zufriedener oder glücklicher oder mit einem besseren Gefühl rausgegangen als bei Wonder Woman 1. Warum das so ist, auch da kommen wir im Spoiler-Part dazu.
Du tust aber auch recht daran, es Wonder Woman 2 zu nennen, weil das seit 1984 heißt, ist ein freches Gimmick, das nichts mit diesem Film zu tun hat.
Auch darüber werden wir, im Spoiler-Part drüber reden, weil das habe ich mich auch gefragt und ich bin so zwiegespalten und da denke ich,
Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Spoiler-Part brauche.
Können wir eigentlich jetzt auch machen.
Spoilerhaft sagen,
okay.
Der Film hat nichts mit den 80ern zu tun. Das ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig für die Gags von Trevor Noah, dass er die Zeit nicht versteht. Könnte aber genauso gut Handys nicht verstehen.
Steve Trevor. Trevor Noah ist der Talkshow-Mann.
Steve Trevor. In meinem Kopf ist es immer Chris Pine und Gal Gadot. Ich blende sogar aus, dass sie Diana Prince heißt, weil für mich ist einfach Wonder Woman fertig. Diana Prince ist ein Alias. Sie ist ja Wonder Woman.
Also die 80er, ich meine, die 80er, es fängt nicht in den, ja?
Ja, es macht keinen Sinn.
Und, es fängt
nur ein
Gimmick,
es ist nur, Thor war so erfolgreich. Das ist alles. Thor Ragnarok mit seinem 80er Style, aber er hat ja die 80er gar nicht zum Thema gehabt, es war nur dieser Trash-Style. Das hat funktioniert und dann haben sie gedacht, dann machen wir das auch bei Wonder Woman, weil es gibt auch von den Comics her, gibt's keinen Grund, dass es in den 80ern spielen müsste. Ja, Laura schüttelt schon den Kopf. Und das ist ein freches Gimmick, das nur bei den Titeleinblendungen der Produktionsstudios am Anfang eine Rolle spielt und bei den Credits, weil die auch in Vintage sind. Und der Rest ist auch nicht in Vintage, sondern es ist ein bisschen Mall-Romantik und das war's. Es hat nichts mit den 80ern zu tun. Es gibt keinen Grund, dass es in den 80ern hätte spielen müssen. Das ist eine freche Werbekampagne. Ich fühle mich doppelt und dreifach verarscht, weil ich die Trailer cool fand.
Eine Werbekampagne für die 80er.
Ja? Bitte? Der ja gar nicht im Jahr 84 rausgekommen ist, darüber haben wir schon gesprochen, ja genau.
Ja, das kommt noch dazu, ne? Aber haben wir die Stelle, wo diese Ausklangstelle aus dem Trailer, wo Blue Monday im Hintergrund läuft und Leute dazu breakdancen, was total cool ist im Trailer. Und dann siehst du so einen Film und was liegt im Film drüber, und das ist kein Spoiler, Streichmusik von Hans Zimmer. Also wirklich, ich glaube Mozart dann oder irgendwas, ist auch völlig egal. Irgendwas Bekanntes, aber Hans Zimmer hat es neu intoniert und es läuft dann so im Hintergrund. Und Leute breakdancen dazu. Da fühle ich mich doch verarscht, dass das Ding 1984 heißt.
Also ich sehe das ähnlich.
Warte, ganz kurz. Zur Werbekampagne zu den 80ern. Ne? Also, ich frage mich wirklich, weil es ist ja doch ganz klar, dieser Film, dieser zweite Teil, hätte nach dem ersten Teil spielen müssen und vor Batman wie Superman. Richtig?
Nee,
dann frage ich mich.
Falsch. Der muss nicht vor Batman wie Superman spielen. Im Gegenteil.
Doch, weil er erzählt eine wichtige, er muss da spielen, weil er erzählt eine wichtige Charakterentwicklung von Diana Prince, damit sie überhaupt in Batman wie Superman so sein kann, wie sie da ist. Das heißt, er muss zwischen diesen zwei Filmen spielen. Dann ist jetzt meine Frage, wo hätte er denn sonst spielen sollen? Also, wenn er jetzt in den 70ern gespielt hätte, hätte er genau das Gleiche gesagt. Ja, jetzt die Hippie-Kultur ausschlachten. Wenn er in den 90ern gespielt hätte, hätte er gesagt, ja, jetzt gehen sie aber auf den Hype-Train der 90er. Also, okay, der ist jetzt halt in den 80ern und sie zapfen das so ein bisschen an und sie nennen ihn 1984. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages hat es für mich keine positive und keine negative Auswirkung auf den Film.
Es ist sogar antiklimaktisch, dass er lange vor Batman wie Superman spielt, weil, ohne jetzt zu viel zu verraten wollen, das können wir im Spoiler-Part sagen, sie lernt Fähigkeiten in diesem Teil und sie hat auch Aktionen in diesem Teil, die sie in den späteren Filmen gar nicht hat. Sie ist viel mächtiger 1984 als in Batman wie Superman und in Justice League. Das ist ja antiklimaktisch,
ja,
das kannst du auch gar nicht erzählen.
Wo wir es einfach nur nicht sehen. Das wird ja nicht thematisiert,
sie
ist ja nicht
die Protagonistin. Okay, um die Welt zu retten, kämpft sie absichtlich schlechter als 40 Jahre vorher. Das ist doch jetzt Quatsch.
Naja, okay, dann musst du aber wirklich ganz tief reingehen und sagen, okay, da hätte sie jetzt Fähigkeit X einsetzen müssen, um hier in diesen zwei Filmen besser dastehen zu müssen. Wobei du auch noch nicht weißt, ob sie das nicht im neuen Justice League nicht sogar kann.
Das bezweifle ich.
Also ich habe mir das tatsächlich erst gefragt, warum, also ich meine, wenn man sich jetzt mal so Batman wie Superman und Justice League anguckt, so okay, von der Charakterentwicklung, was für ein Raum bleibt denn da eigentlich noch? Ich meine, erst in Justice League lernt sie ja so wirklich, okay, Klammer auf, wenn Superman nicht da ist, ne, dann muss ich jetzt hier die Justice League anführen, was auch sehr halbherzig umgesetzt wurde, aber egal. So, und da habe ich mich dann auch gefragt, ja, okay, aber welche Geschichte will denn dann Wonder Woman 1984 erzählen? Jetzt verstehe ich es aber schon und ich würde Laura schon eher zustimmen, dass es tatsächlich ein Puzzlestück gibt oder einen Baustein gibt, der in ihrer Geschichte gefehlt hat. Es wirkt tatsächlich ein bisschen albern, wenn man es mit dem Anfang, ist es der Anfang von Batman wie Superman vergleicht? Weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, es geht um mein Foto. Insofern, das wirkt ein bisschen albern, aber von dem Charakter gedacht, kann ich es schon nachvollziehen. Nochmal was zu dem Zeit, 1984.
Ja, würde ich gerne weiter darüber, über Charakter.
Ja.
Ich finde das gar nicht. Ich finde, bei Batman wie Superman und Justice League hatte ich nicht das Gefühl, oh, ich verstehe Wonder Woman nicht, ich habe doch den Wonder Woman-Film gesehen, dazwischen fehlt doch irgendwas, damit das die Frau ist, die ich jetzt hier sehe. Das Gefühl hatte ich gar nicht. Und wenn, selbst wenn es stimmt, hätte Wonder Woman 2 hätte auch 2 Jahre vorher spielen können. Das muss nicht das Jahrzehnt sein. Die haben die ganzen Titel, weißt du, ins egal wer, wann der Film spielt, dann wäre das nicht im Titel. Der Film heißt Wonder Woman 1984. Kein Comic heißt Wonder Woman 1984. Das ist Quatsch. Das ist ein Gimmick. Das ist ein Werbekampagnen-Gimmick. Sie haben gedacht, das ist cool. Und sie machen das. Und das hat bei Thor funktioniert. Deswegen auch ein paar Jahre entsprechend später. Mittlerweile sind die 90er wieder cool. Dafür waren sie aber zu spät. Und das merkt man dem Film an. Das ist ein Gimmick, das für die eigentliche Handlung gar keine Relevanz hat.
Ich gebe dir recht, es hat für die eigentliche Handlung keine Relevanz. Und deshalb nehme ich das als Gimmick hin, ne? Und sag einfach, ja, ist okay. Das ist schön bunt und es sind die 80er, why not? Und das macht, finde ich, irgendwie tatsächlich Sinn, irgendwie, wenn du irgendwie die Szene, die du auch im Trailer dann ja auch siehst, die Kostümszene irgendwie mit Steve irgendwie hast und wenn er dann irgendwie versucht, die neue Welt zu verstehen. Aber ansonsten, also für mich hat das keinerlei, und das meine ich damit, das hat keinerlei positive oder negative Auswirkungen darauf, wie ich den Film jetzt sehe. Und ich gebe dir da nicht recht, ne? Also da fehlt ein Baustein. Und zwar, guck mal, wo haben wir sie das letzte Mal verlassen? Sie ist unglaublich naiv und voller Liebe für die Welt ausgezogen von Themyscira und hat gedacht, sie muss nur Ares aufhalten und dann wird alles gut. Und dann hat sie am Ende des Films verstanden, nein, Menschen sind zwar auch gut, aber auch scheiße. Und das war ja ein riesen Aha-Moment für sie. Das ist ja der komplette Showdown basiert darauf, dass sie diesen unglaublich krassen Wechsel hat irgendwie in ihrer Wahrnehmung. Und jetzt kommen wir wieder rein und sie ist alleine, ne? Das ist ja auch klar. Also es geht nicht nur mal darum, dass ihre große Liebe weg ist, sondern alle Menschen, die sie kannte, sind tot. Das heißt, es
wird übrigens lang genug am Anfang, das ist ein Easter Egg und es ist nicht storyrelevant, deswegen spoiler ich das einfach jetzt mal. Ganz am Anfang kriegen wir ja diese Kamerafahrt durch ihr Apartment und es gibt ein Foto von ihr, da steht sie am Bug von einem Schiff und neben ihr ist so eine verhutzelte alte Frau. Erinnert ihr euch? Mhm. Ja, diese Frau, das ist die, ich komme auf ihren Namen nicht, das ist die Frau aus dem ersten Teil, die etwas kleinere, kräftigere, die angestellte Sekretärin, die ihr da so unter die Arme greift, das ist die gleiche Figur, nur die altert ja und ist wahrscheinlich auch schon lange tot, 1984.
Können wir auch festhalten, dass das Apartment das schlechteste Superheldenversteck aller Zeiten in der Filmgeschichte ist? Das ist so wie wenn Wayne Manor überall Bilder von sich im Batman-Kostüm an der Wand hängen hätte. Da muss doch nur einmal jemand versehentlich in die Wohnung rein müssen wegen einem Wasserschaden und fragt sich, warum diese Frau 100 Jahre alt ist, weil überall hängen Bilder und Beweise davon. Das ist ja schrecklich. Wer denkt sich, dass das so blöd kann doch eine Archäologin gar nicht sein? Wenn das ja wenigstens in einer geheimen Kammer oder so wäre.
Aber sie hat keine Geheimidentität, anders als Bruce Wayne. Insofern, also es ist doof, ja. Aber also
der Film
es wird versucht,
ganz stark,
im Film,
dass sie nicht erwischt werden will. Sie macht Überwachungskameras kaputt
in den Trailer. Genau, das wird erklärt, das wird gezeigt. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Aber der Film zumindest spricht diese Thematik an. Aber Laura wollte noch, ich glaube, wir haben Laura wieder mal wieder unterbrochen. Oder warst du schon fertig? Weil sonst hätte ich nämlich noch was zu sagen zu dem zu
naja, Thematik. Ich wollte halt wirklich nur sagen, okay, dieser Film muss so lange nach dem ersten Film spielen und muss aber dann eben auch so lange vor den nächsten Filmen spielen, weil wir gehen ja, und das müssen, da müssen wir im Spoiler-Part drüber sprechen, wir gehen ja wieder mit so einem Erkenntnismoment von ihr raus. Und das muss sie ja erstmal wieder verdauen.
Ja, wobei ich
finde, die jetzt aber nicht gleichzeitig extrem ungesund, dass jemand 40 Jahre lang einer verflossenen Liebe nachweint, mit der sie nur eine Nacht verbracht hat.
Captain America?
Ja, auch. Finde ich auch bedenklich.
Also, ja.
Ich fand das auch immer merkwürdig.
Es ist ein bisschen seltsam und auch ein bisschen, ja. Aber es ist halt so ein Märchen, weißt du? Ich meine, das ist doch bei vielen Liebesgeschichten ist es irgendwie auch so. Und ich kann das akzeptieren, es ist nicht realistisch, aber was ist in einem Superheldenfilm schon wirklich realistisch insofern? Was ich jetzt noch, nein, jetzt bin ich dran, Marco. Und zwar, ich wollte noch was sagen zu 1984, und zwar, ich finde, ja, rein theoretisch hätte man das auch in den 90ern spielen können, aber es ergänzt sich so ein bisschen mit dem Motto oder mit dem Motiv des Films. Denn eines von den Motiven des Filmes ist ja Gier und immer mehr wollen. Und das passt eigentlich in die 80er schon recht gut rein. Dieses, hey, life is cool, das Life, eins Life könnte noch besser werden. So dieses, ich will mehr, einfach weil ich es kann. Und das, ich bin jetzt kein US-Amerikaner, ich habe die Zeit nicht erlebt, aber ich habe gelesen, dass entspricht so gut dieser Reagan-Ära aus den 80er Jahren. Insofern, klar, theoretisch kannst du es auch in den 90ern machen, da gab es auch Gier, in den 70ern gab es bestimmt auch Gier, aber an und für sich, dieser Konsumerismus, das passt doch eigentlich schon ganz gut in die 80er rein.
Und ja, wenn es dann noch stylisch ist. Das ist ein zeitloses Thema. Das passt jetzt noch besser als in den 80ern sogar, würde ich sagen. Wir sind jetzt noch größere Konsumgesellschaft als in den 80ern. Also 80er, plakativ ja. Also das, was du sagst, auch mit Aktien, also dieses Wolf of Wall Street Image, das hat ja der Film und das presst da auch in Pedro Pascal. Das passt schon zu den 80ern, das stimmt, aber prinzipiell kannst du das in jedem Jahrzehnt seit den 70ern erzählen.
Aber es stört doch auch nicht. Es ist auch, es passt, ja. Klar, es ist ein zeitloses Thema, es hätte auch in einem anderen Jahrzehnt funktioniert, aber es funktioniert doch auch und auch besonders gut. Insofern verstehe ich nicht oder empfinde ich das nicht als ein Fehler des Films. Das ist nichts, was mich jetzt aufregt, weil ich verstehe, warum die das da gemacht haben und ich kann das akzeptieren und die Ästhetik ist cool. So,
also das schon. Ja. Aber andererseits, du nennst es ja auch 1984 und 84 ist ja kein Zufall, ne? Also wir denken da an George Orwell, wir denken an Überwachungsstaaten.
Glaubst du wirklich? Das spielt
alles gar kein Thema in dem Film.
Glaubst du wirklich, dass das? Ich glaube, das ist Zufall.
Ja, 84 ist eine richtig krasse, wichtige Zahl in der Filmgeschichte. Also wenn Patty Jenkins und Geoff Jones das Ding 1984 nennen, dann hätte es, finde ich, also wenn es schon 84 ist, hätte es größere Themen als Gier geben können. Aber das ist super hypothetisch, das ist leichter hergesagt.
Ich glaube, bei 86 können sie es auch nicht nennen, da ist Tschernobyl in die Luft geflogen, dann hätten sie es vielleicht 85 nennen müssen, aber das klingt halt nicht so cool.
Aber gut, 86 ja. Sind andere Ängste, ne? Also die Sowjets und Regierungen, also sind wir auch. Ich meine, Shin Godzilla macht das ja auch mit Fukushima. Da kann man auch Sachen erzählen. Also wenn du 86 genannt hättest, dann hättest du was Regierungskritisches machen können. Bei 84 ist es für mich auch regierungskritisch und vor allem gesellschaftskritisch, wie wir uns überwachen lassen. Das ist kein Thema hier. Aber das ist nur eine Randnotiz, weil das ist leichter hergesagt. Ich habe eine coolere Story als Gier.
Wow, also da haben wir jetzt echt schon krass lange drüber geredet und wir sind noch nicht mal in Ansatz in irgendeiner Form in die Tiefe gegangen. Also das wird auf jeden Fall heute eine längere Folge, aber ich meine, macht ja nichts. Dann würde ich fast schon sagen, ich würde jetzt mal hier so sagen, wir kommen so langsam in das Spoiler-Territory. Deswegen vielleicht noch vorher was Positives zu dem Film. Also der Film ist wirklich schön gefilmt. Da wird jetzt wahrscheinlich Marco am liebsten wieder was dagegen sagen, aber ich finde trotzdem, der Film ist schön gefilmt. Der Film sieht wirklich toll aus. Vor allem, wenn ich den jetzt mit dem Justice League vergleiche, den ich nämlich kurz davor gesehen habe, ist es einfach ein meilenweiter Unterschied. Und es gibt auch, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Flugszenen. Die sind richtig cool inszeniert und insofern macht das schon irgendwie Lust auf das, was Patty Jenkins mit Star Wars Rogue Squadron vorhat. Insofern, ich kann verstehen, warum ihr dieses Thema liegt oder warum sie dafür ausgewählt wurde, wobei sie wurde natürlich davor ausgewählt, bevor der Film rausgekommen ist. Sei es drum. Also, jetzt lohnt sich der Film, muss man sich dafür jetzt das Sky-Ticket kaufen? Also, schwierige Frage, die zu beantworten. Ich würde sagen, wenn ihr ein Fan von Wonder Woman seid, dann vielleicht schon. Wenn ihr jetzt ein absoluter Zack Snyder-Fan seid, dann würde ich wahrscheinlich sagen, wartet erst noch, bis der Film ins Kino kommt, denn der Film soll auch noch ins Kino kommen, so wie ich das verstanden habe. Oder?
Also ich würde ganz klar sagen, also die Warnung, der Film ist nichts für Zyniker.
Nee, absolut nix.
Ihr seht nicht, wie Laura mich dabei anschaut.
Das ist schön an Podcast, dass man das nicht sieht. So. Aber du erzählst es ja.
Aha.
Naja, weil es ist halt ganz klar, die Wonder Woman-Themen, ne? Also die klassischen Motive von Wonder Woman sind schon per se nichts für Zyniker, würde ich mal behaupten. Ne? Also du hast da ja ganz vorne irgendwie dran, dass Wonder Woman quasi ein Konstrukt ist gegen männliche Helden, die mit Gewalt und durchkommen. Ne? Also das ja. hat der Erfinder schon in dieser Figur angelegt, dass sie halt beispielsweise niemanden töten möchte. Du hast als ganz starkes Motiv Schwesterlichkeit, wo es wirklich irgendwie, was man ja jetzt auch in dem Film wieder sieht, wo es darum geht, am Anfang tatsächlich auch ein Bonding irgendwie aufzubauen, ein Bond aufzubauen zwischen der Protagonistin und der Antagonistin. Und am Ende tatsächlich, dass ja auch irgendwie sehr viel, also das ist jetzt schon, ja, also Achtung, ja. Spoiler. Es trägt sich durch die Geschichte irgendwie irgendwo auch durch, dass es da eine Verbindung gibt und dass es da verschiedene Sachen gibt, die man dann ausdiskutiert. Was in diesem Film für mich eines der schönsten Motive ist, tatsächlich ist, dass sowohl in der Protagonistin als auch in der Antagonistin angelegt ist, was heißt es, Frau zu sein? Das ist auch was aus den klassischen Comics tatsächlich rauskommt. Gleichzeitig ist in dem Film aber auch angelegt, was heißt es, Mann zu sein? Auch das ist in den Comics angelegt. Und dementsprechend finde ich, der Film wird der Vorlage, also den Comics und dem ursprünglichen Gedanken dessen, warum es eine Wonder Woman geben muss in diesem Universum, treu. Ja, also ich finde, dass der tickt alle Boxen an. So. Aber, und da sind wir hier wieder bei diesem Punkt, wenn du halt jemand bist, der halt einfach auf die Melancholie und auf die Selbstzerstörung von Helden setzt und da halt Bock drauf hast, dann bist du beim Film natürlich erstmal falsch. Ja, bist du auch beim ersten Film irgendwo falsch gewesen oder grundsätzlich bei den Comics falsch, weil das ist nicht das, was dieser Film erzählt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir jetzt gleich in die Kritik reingehen, für wen ist der Film denn gemacht?
Ich wusste, dass du es sagst, in genau den Worten, ich wusste es.
Und für ja. wen ist denn der Film gemacht,
Laura? Sag's, für wen ist er gemacht?
Warum wird da drauf so betont die ganze Zeit, dass keine Gewalt eingesetzt wird? Der ist für junge Mädchen gemacht.
Der Und anders als Birds of Prey werden sich junge Mädchen diesen Film auch angucken, weil sie das dürfen.
Ja, genau, weil er nämlich eben jugendfrei ist tatsächlich. Und das ist ja auch was Patty Jenkins und auch Gal Gadot immer wieder betont haben. Und was ja auch genau das ist, was sie nach dem ersten Film auch so krass realisiert haben, dass sie durch diesen ersten Film ja Wonder Woman wieder als Figur eingeführt haben, bei jungen Mädchen, die eine Identifikationsfigur gefunden haben. Und was sie auf Fanmessen erlebt haben, dass unglaublich viele junge Mädchen im Kostüm dort aufgetaucht sind. Und ich glaube, das hat sie einfach so beeindruckt, dass es für sie ganz klar war, dieser Film ist für diese jungen Mädchen. Das ist für die Generation von morgen, die einfach jetzt hier nochmal eben ein Sequel bekommt, was sie in bestimmten Werten eben unterstützen soll. So.
Ich würde aber auch sagen,
dass ich dazu sagen, ja, du überschätzt den inneren Zyniker in mir, weil für all das liebe ich ja Wonder Woman. Ich liebe dieses Naive an ihr, ich liebe das, wofür sie steht, ich liebe es, dass es eine Heldenfigur gibt, jetzt auch in Real verfilmt, mit der sich junge Mädchen identifizieren können. Ich liebe das alles an ihr. Ich liebe dieses Naive an ihr, dass sie eben nicht der zynische Held ist, der die schlimmsten Dinge durchmachen muss. Ich mag es aber auch natürlich auch in Filmen, die Momente, wo ihr, sie ist ja badass ohne Ende und gleichzeitig auch zerbrechlich, weil sie innerlich so unschuldig ist. Und das ist das, was ich an dieser Figur alles toll finde. Und sie soll genauso bleiben. Und ja, diese Boxen checkt alle Wonder Woman 1984. Aber auch nichts davon ist mein Problem.
Also, okay, und was dein Problem ist, was dein Problem ist, da kommen wir jetzt gleich im Spoiler-Part zu. Mhm. Noch eine kurz, ganz, ganz kurze Anmerkung. Ich finde, der Film ist nicht nur für junge Mädchen, sondern ich finde auch, der moderne Mann sollte sich diesen Film angucken. Insofern, wenn euch das normale Superheldengedöns irgendwie langweilt oder so, dann gebt doch dem Film mal eine Chance, weil er ist auf jeden Fall anders. Das kann ich schon mal sagen.
Man hat ja auch als Mann eine Identifikationsfigur mit nicht Trevor Noah, sondern Steve Trevor.
Trevor Noah, der immer hinten irgendwo auftaucht.
Chris Pine finde ich halt so großartig, schon seit Kirk. Und er ist ja, gerade weil er auch Kirk ist, so eine unfassbar heroisch maskuline Figur. Und Steve Trevor konterkariert das sehr oft und sie ist ja die Heldin. Und deswegen ist es so wertvoll, dann auch gerade Kirk, in Anführungsstrichen, als Identifikationsfigur in Wonder Woman zu haben. Das macht es sogar noch besser. Mhm. Also gerade als Mann sollte man sich das anschauen. Aber das ist ja, wie gesagt, alles nicht mein Problem. Und das kann ich noch spoilerfrei sagen, das hat mit Pacing zu tun von diesem Film, dass er keinen Fokus hat, dass er viel zu lang ist, viel zu zäh ist, viel zu kitschig ist. Und das nicht wegen den Figuren selber, weil die haben noch diese angemessenen Kitsch, den ich selber sehr, sehr, sehr gerne mag, sondern in dem Moment, wo Hans Zimmer den meiner Meinung nach schlechtesten Score, den er je gemacht hat, voll draufknallt, und zwar so laut, dass ich die Dialoge teilweise gar nicht verstehe, hat er das alles konterkariert. Und das Alberne, was in diesem Film passiert, was auf einem Ghostbusters-Niveau ist, was der Film meiner Meinung nach eigentlich gar nicht sein will, macht das alles kaputt. Und ich find's ganz schlimm. Und das einzig Gute, was Hans Zimmer da drin gemacht hat, war, zweimal Batman wie Superman-Score zu zitieren. Was aber auch nicht nur seine Komposition war, sondern was mit Junkie XL zusammen gemacht hat. Und das sind die zwei besten Stellen. Und der ganze Rest ist austauschbar. Und leider wird dadurch der Film für mich austauschbar. Ich bin aber der Meinung, als Wonder Woman-Fan muss man den auf jeden Fall gesehen haben, weil du musst ihn einfach gesehen haben. Und dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Und die Figuren selber funktionieren ja. Aber da meine ich auch wirklich nur Gal Gadot und Chris Pine. Der ganze Rest vom Film funktioniert für mich nicht.
Kurz bevor wir sind immer noch nicht im Spoiler-Part, kurz, was ich noch sagen kann, okay, Fabian kriegt gleich eine Vollmeise.
Oh, ich finde, wir sollten so viel wie möglich spoilerfrei sagen,
finde,
für die Leute, die es nicht gesehen haben.
Ja, genau. Ich finde tatsächlich, weil ich habe mich hingesetzt, heute Morgen nochmal, also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, und ich habe mich heute Morgen nochmal hingesetzt und ich habe gestern Notizen gemacht und habe nochmal einen Story-Breakdown gemacht und habe mir nochmal angeguckt, okay, was ist hier der erste Akt, was ist der zweite Akt, was sind die großen Hindernisse, warum fühlt sich das teilweise von der Dramaturgie her so ein bisschen messy an? Und es ist nicht messy. Es ist tatsächlich, wenn ich mir in die Dramaturgie anschaue, wenn ich mir anschaue, wo werden hier die Punkte gesetzt, wo werden die Motive gesetzt, wo werden die Wandlungen gesetzt, ist es tatsächlich, finde ich, eine der schönsten Dramaturgien, die ich seit langem mir angeschaut habe. Und wir müssen jetzt im Spoiler-Part darüber reden, warum das nicht für alle auf der Leinwand funktioniert.
Genau, deswegen ist das jetzt eure Spoilerwarnung. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr hier leider pausieren und wiederkommen, wenn ihr den Film gesehen habt. Falls ihr euch jetzt ärgert, so redet doch mal über ein anderes Thema, das ich auch geguckt habe, dann sagt uns doch das, was das für ein Thema ist, nämlich an sprichmituns@jellyfish.com, unsere neue E-Mail-Adresse, sprichmituns@jellyfish.com. Genau, dann jetzt im Spoiler-Part. Ihr könnt ansonsten auch in der App vorspulen bzw. vorskippen. Ansonsten reden wir jetzt über den Film ohne Rücksicht auf Verluste. So, jetzt ist die Frage, soll ich es einfach mal? Ich stelle einfach mal eine Frage, ja? Also einer der größten Kritikpunkte ist ja, wenn man sich so die Rezensionen durchliest, das habe ich leider auch davor gemacht, bevor ich den Film gesehen habe, leider, ist ja die Story. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ja.
Warum? Nein. Warum kannst du das nachvollziehen, Marco?
Warum kann Laura nicht nachvollziehen, würde mich interessieren.
Okay. Mich würde schon auch interessieren, warum du es nachvollziehen kannst.
Ich würde behaupten, also kaum jemand kann doch den Film angucken und sagen, ja, die Story war doch super. Also,
doch.
Also der Antagonist, relativ schwach geschrieben, plakativ. Gut, das ist ein Comicfilm, das erwarte ich. Aber das Pedro Pascal diese Trump Wolf of Wall Street Karikatur spielt oder Gordon Gekko heißt das Original, ne?
Mhm. Ja.
Das ist schon sehr, sehr, sehr schwach und unfreiwillig albern. Es soll oft albern sein, aber es ist oft unfreiwillig albern. Pedro Pascal spielt es aber natürlich, weil er ein guter Schauspieler ist, mit der Inbrunst, mit der man das eigentlich spielen müsste, weil er die Figur halt zu 100% ernst nimmt natürlich. Aber ich erwische mich als Zuschauer andauernd dabei, dass ich sie nicht ernst nehmen kann. Und
Man muss vielleicht noch mal dazu sagen,
es ist mir also auch nicht immer klar, was er will und wie seine Fähigkeiten funktionieren. Am Ende geht's um Wünsche. Er ist eine wandelnde Genie-Lampe.
Ja, genau, das wird nicht ganz klar, aber wenn man aufpasst, dann kann man sich sonst schon so zusammenreimen. Also nochmal, Marco, du hast es gesagt, es geht um einen Stein, der Wünsche erfüllt. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, es gibt auch im eigentlichen Sinne keinen Superbösewichten, den gibt es schon, aber den kriegt man nie zu sehen. Also Pedro Pascal, beziehungsweise Max Lord heißt er, ja?
Max Lord.
Ja, das ist eigentlich kein Bösewicht, er ist ein Antagonist. Und es wird auch einmal kurz erwähnt, das ist nämlich die Affenpfote, also Monkey's Paw. Die Affenpfote ist eine Kurzgeschichte von William Wormack Jacobs und darin geht es eben um einen verfluchten Talisman, der Wünsche erfüllt, aber im Tausch einen Preis verlangt. Also die Affenpfote erfüllt dir diesen Wunsch, aber anders als du denkst. Also zum Beispiel in der Kurzgeschichte ist es so, da die erste Wunsch ist, ich will 200 Pfund haben. Und dann klopft es an der Tür und dann kommt jemand rein und sagt, wir haben sehr schlechte Nachrichten. Ihr Sohn ist bei einem ganz, ganz furchtbaren Fabrikunfall ums Leben gekommen. Beileid, Beileid. Apropos, hier sind 200 Pfund aus der Lebensversicherung oder so. Das ist so die Idee hinter der Affenpfote. Mhm. Und man muss jetzt mal dazu sagen, also positiv, okay, es ist jetzt mal was anderes. Es ist jetzt nicht Thanos, es ist nicht Steppenwolf, der zum 100. Mal sagt, ich will die Welt zerstören, / erobern. Das ist schon mal was, also in der Ausgangslage was Positives. Es ist natürlich schon sehr abgedreht und sehr, sehr albern. Wenn man natürlich sagt, also es gibt einen Stein, der Wünsche erfüllt, dann all bets are off. Also dann kann sich die Story ja in alles Mögliche entwickeln. Und sie wird tatsächlich auch gegen Ende sehr, sehr abgedreht, was wahrscheinlich nicht viele Leute mögen.
Ich mochte das so gerne. Ja. Das ist genau das, was ich am liebsten mochte an diesem Film, dass er nämlich einfach bestehende Narrative auf den Kopf stellt, sich nicht danach richtet, irgendwie, wie man normalerweise einen Heldenepos zu erzählen hat, irgendwie von A nach B nach C, sondern ist tatsächlich, und das meine ich mit Dramaturgie, ist tatsächlich auch hinbekommt, zwei Antagonisten zu erzählen, zwei Antagonisten für mich mit glaubwürdigen Motiven zu erzählen, mit Cheetah und Kristen Wiig, eine der schönsten Story-Arcs, die ich in einem Antagonisten seit langem gesehen habe tatsächlich. Und für mich zum Beispiel war diese ganze Geschichte mit dem Dreamstone, der ja dann eben kein Dreamstone ist, total nachvollziehbar. Und es ist so schön gewesen, dieses Motiv zu sehen, wenn alle das bekommen, was sie wollen, dann bekommt keiner das, was er will. Mhm. Und das fand ich gerade auch jetzt in unserer heutigen Zeit so stark, weil es ist genau das, was im Moment gerade auch auf eine gewisse Art und Weise passiert in der Pandemie. Und also ich habe da einfach eine Querverbindung irgendwie sofort aufmachen können. Und dadurch hat mir der Film schon beim ersten Mal gucken und jetzt beim zweiten Mal gucken, gestern Abend, so viel nochmal irgendwie auch an Gedankengut mitgegeben, sodass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich kriege da gerade mehr von diesem Film, als wenn ich eben zum Beispiel, was weiß ich, Batman wie Superman mir angucke, okay, sei es so, ne? Oder selbst als wie wenn ich irgendwie, ich meine, ich bin ja großer Christopher Nolan-Fan, als wenn ich mir seine Batman-Filme angucke. Ne? Da kriege ich auch sehr viel und ich liebe die Filme. Aber was nochmal dieses tatsächlich so eine Moral und eine Ethik und eine ethische Frage dahinter und was ist die Gesellschaft, da gibt mir Wonder Woman 1984 mehr mit.
Das ist witzig, ich habe das nicht mit Corona die Parallele gezogen, sondern mit dem Klimawandel, was wahrscheinlich, glaube ich, auch eher so die Intention war.
Ja, was die Intention war wahrscheinlich, ja.
Also im Sinne von, klar, du kannst natürlich bockig drauf bestehen, einen protzigen SUV zu fahren und mit 250 km/h jeden Tag über die Autobahn zu brettern und dann ein goldüberzogenes Steak zu futtern. Aber es ist vielleicht nicht die beste Lebensweise. Also das ist so, ja, du kannst immer mehr haben, aber du sollst vielleicht auch dabei bedenken, was für einen Preis du dafür bezahlst. Und die Geschichte oder diese Prämisse, diese Lektion finde ich persönlich sehr schön, weil sie natürlich mich auch in meiner Lebenssicht bestätigt und ich kann mich danach gut fühlen, weil ja, genau so ist es und kann dann trotzdem morgen mein Steak essen, weil ich inkonsequent bin. Aber das hat mir schon sehr gefallen. Aber Marco, was stört dich denn an der Geschichte?
Ihr habt beide die Aussage des Films in jeweils 5 Minuten zusammengefasst. Und das schafft der Film nicht. Der Film braucht 2,5 Stunden dafür. Er zieht sich ohne Ende. Und das ist natürlich, das hat hauptsächlich mit Pedro Pascal als Antagonisten zu tun. Aber bei Kristen Wiig, da kommen noch ganz andere Sachen dazu. Der Film ist unfokussiert. Es ist genau wie bei Spider-Man 3. Zu viele Antagonisten auf einem Haufen, alle auf ihre Sicht auch nachvollziehbar. Und es kann dir auch was geben, aber der Film ist unfokussiert. Alles passiert auf einmal. Und dadurch wirkt es albern, unfreiwillig. Also, ihr seht doch auch, was ich meine. Also, das mit den Wünschen zum Beispiel, in einzelnen Momenten sehr gut zusammengefasst. Auch wenn doch die Frau sagt, ach, ich wünsche, ich wäre berühmt. Und was dann passiert, wie dann Leute vom Schaufenster sind. Oder wenn der eine sagt zu seiner Frau, ich wünsche, du würdest tot umfallen und so. Das sind alles diese kleinen Momente, wo
oder genau wenn sich
das,
alle Leute sagen, wünschen, sie hätten immer grün auf der Straße, dann bricht natürlich der Verkehr zusammen. Fand ich auch sehr cool.
Richtig. Ne? Ja, aber gleichzeitig gibt es dann quasi einen Schnitt und die ganze Welt ist völlig aus dem Ruder. Und die kloppen sich auf der Wiese und so. Und ich frag mich, wo kommt das denn auf einmal her? Also klar, wenn du das alles weiter genug denkst, dann kommst du irgendwann an den Punkt an. Aber der Film hat mir das bis dahin gar nicht erzählt, wie das sein kann, dass jemand, der gerade noch gegen Nuklearkrieg protestiert hat, auf einmal mit dem Schild auf jemand anderen einprügelt, der für die Umwelt protestiert. Wie kann das denn sein? Das wirkt in dem Moment wie in Ghostbusters 1 oder 2, wenn die Geister auf die Stadt losgelassen werden. Es wirkt unfreiwillig albern für mich. Es verliert diese Aussage in dieser Albernheit. Und gleichzeitig will er ja eine sehr dramatische und persönliche Geschichte erzählen. Deswegen möchte ich mal von einem Moment erzählen, der für mich das Beste und Schlechteste von Wonder Woman zusammenfasst. Nämlich der Abschied von Diana mit Steve. Wo sie ihn hinter dieser Säule küsst. Das ist wirklich zutiefst traurig. Und wie sie miteinander reden. Und ich hätte am liebsten mitgeheult. Ich hätte am liebsten mitgeheult. Und dann geht sie selber heulend von ihm weg. Alles in einem One-Shot. Geht auf die Kamera zu. Die Kamera geht mit ihr durch das ganze Chaos. Und geht da raus. Das ist ein fantastischer Abschied, der super hätte funktionieren können. Aber der Score von Hans Zimmer hat das so erdrückt im Kitsch, dass es mir unangenehm war. Und dann läuft sie im One-Shot durch das Chaos durch. Und das sieht alles aus wie Ghostbusters, was dort passiert ist. Das ist alles Ghostbusters. Und dadurch wird es gleichzeitig albern. Und da hat sich der Film einfach selber für mich kaputt gemacht. Und zwar zu einem Punkt, dass ich da auch nicht mehr zurückfinden kann. Ich war froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil so konnte ich wenigstens lautstark vom Fernseher darüber lästern und mal Pause drücken und mal in Ruhe drüber nachdenken, was für ein Kack ich da gerade sehe. Weil im Kino wäre ich im Sessel versunken und du hast ihn 2-mal innerhalb von 24 Stunden gesehen oder in kürzester Zeit. Ich persönlich werde diesen
Film nie wieder mein ganzes Leben sehen. Weihnachten gesehen.
Oh, ach so, okay.
Nee, ich habe ihn an Weihnachten schon gesehen.
Okay, du hast ihn aber 2-mal gesehen. Ich werde ihn nie wieder ein 2. Mal sehen. Das war's für mich. Ich werde, weißt du, in 10 Jahren kann ich auch eher drauf zurückblicken und an Steve und Gal Gadot, also wirklich, wenn ich die beiden denke, sind auch Momente aus diesem Film mit dabei. Und das ist das Positive und das möchte ich gerne bewahren für mich und mir die Scheiße nicht mehr angucken.
Ich glaube, ich jetzt in nächster Zeit auch nicht. Das hat aber was einfach mit der Länge und dem Pacing zu tun. Also der Film geht, glaube ich, 150 Minuten, was schon ordentlich lang ist. Regisseurin Patty Jenkins hat gesagt, es wird von diesem Film keinen Director's Cut geben, obwohl irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Minuten gekürzt worden sind. Aber es wird keinen Director's Cut geben, weil es keine Deleted Scenes gibt, hat sie gemeint. Kann ich nicht ganz glauben, weil es gibt irgendwie in jedem Film, egal von welchem Meister gemacht, es gibt immer irgendwelche Szenen, die entfallen, aber gut, wenn sie das sagt, weil das Einzige, was sich geändert hat, die Szenen sind alle drin, aber sie sind halt in ihrer ursprünglichen Schnittfassung sind sie alle noch länger. Und das ist so ein bisschen mein Problem an dem Film, denn der Film hat mich nicht ohne Grund an zum Beispiel an Indiana Jones erinnert. Also es gibt ja auch in Indiana Jones, genauso wie in Wonder Woman 1984, gibt es ja diese eine Szene, wo sie unter dem LKW durchklettert. Das ist ja mehr oder weniger genauso inszeniert. Und so auch dieses mit dem Location-Hopping hat mich ein bisschen an Indiana Jones erinnert. Nur, Indiana Jones ist zum einen kürzer und er sehr viel kurzweiliger, weil mehr Action passiert. Und das muss ich leider sagen, die Geschichte ist interessant, sie ist verrückt, aber sie ist nicht spannend, zumindest für mich. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem. So die, ich finde das alles cool, aber es ist, also ich bin nicht gefesselt, weißt du? Versteht ihr das?
Ich verstehe, was du meinst. Du sprichst mir gerade
so aus der Seele, weil du den Indiana-Jones-Vergleich bringst. Ich hatte während dem Gucken schon in den ersten 10 Minuten den Indiana-Jones-Vergleich im Hinterkopf, nämlich Indiana Jones 3. Der steigt genau wie der Film mit der Jugend ein von Indiana Jones und hier eben von Diana Prince. Und Indiana Jones nimmt sich auch am Anfang eine 10 bis 15 Minuten Szene, um etwas aus seiner Jugend erzählen. Also beides ungefähr gleich lang, beides aus der Jugend, beides zeigt, welche Skills sie haben. Und ja, mit welchen Problemen sie auch im Erwachsenenalter noch kämpfen. Nur während das bei Indiana Jones passiert, im dritten Teil, passiert so vieles, was viele spätere Sachen von ihm erklärt. Also wo du die ganze Zeit, oh, aha, Momente hast. Die hast du in dieser ganzen ersten Sequenz von Diana gar nicht. Die macht dann nichts, was du nicht schon von ihr erwarten würdest. Auch weil sie ja auch schon im ersten Film etabliert haben, dass sie als Kind schon sehr talentiert war. Und du erfährst da eigentlich nichts Neues, nur die Message, das Leben ist manchmal unfair und das musst du akzeptieren. Eine ähnliche Message, wie sie Indiana Jones auch als Jugendlicher lernt. Aber auf dem Weg dahin ist das Pacing viel besser, obwohl die Lauflänge ungefähr gleich ist. Man erfährt viel mehr, es ist unfassbar witzig, es passiert viel. Und das hast du alles bei dieser Diana-Prince-Szene überhaupt nicht. Und das ist so schade, das ist so vergeudet. Man kann den Film so anfangen, aber du musst auch mehr erzählen, als dass sie das Pferd einholen kann, weil sie eine Abkürzung nimmt. Das ist wirklich mir viel zu wenig erzählt. Ich fand's null spannend. Ich bin mittendrin. Die Szene hat mich umgebracht.
Ich bin super spannend, dass ihr das sagt.
Okay,
ich
finde was anderes spannend.
Ja, genau. Lass mich jetzt auf Indiana Jones eingehen, weil ich finde das nämlich super spannend, dass ihr ausgerechnet Indiana Jones als Beispiel rausnimmt. Weil, aus dem einfachen Grund, ich finde Indiana Jones langweilig. So, ich kann mich mit den Filmen null identifizieren. Ich bin teilweise extrem genervt von den Filmen. Ich gerade mit den alten Filmen auch überhaupt nichts mit den Frauenfiguren anfangen, weil ich so denke, wie kann man das bitte so erzählen? Wie kann man Harrison Ford das so spielen lassen? Das ist für mich Fremdschämen auf höchstem Niveau, wenn ich diese Filme mir anschaue. Und ich kann sie mir nicht mehr anschauen mittlerweile. So. Und ich finde das so spannend, dass ihr ausgerechnet diese Filme nehmt. Weil was heißt das denn, wenn ich bei Wonder Woman da sitze und genau die gegenteilige Empfindung habe. Nämlich, dass Wonder Woman mir eine Geschichte erzählt, die mich entertaint, wo ich die ganze Zeit mit dabei bin, wo ich tatsächlich auch wissen will, was mit dem Protagonisten und auch mit den Antagonisten passiert. Da scheint ja noch mal eine grundlegende andere Ebene drin zu sein, was Storytelling angeht und was mit Identifikationspotenzial angeht. Und ich finde zum Beispiel, einer der Punkte oder einer der Motive von Wonder Woman, wo ich irgendwie einfach mehr wissen wollte, wo ich einfach irgendwie verstanden habe, wo ich Momente der Wahrheit erkannt habe, ist halt eben diese Beziehung zwischen Cheetah, also Barbara, und Wonder Woman, Diana. Diese Frauen, die beide am Anfang unglaublich unterschiedlich da reingehen, eine unglaublich unterschiedliche Wahrnehmung von sich selbst haben und auch von der anderen haben. Das ist ja auch total interessant, diese Szene mit den beiden, wo sie dann irgendwie miteinander irgendwie das erste Mal abends zusammensitzen und dann essen und was trinken und sich da so ein bisschen öffnen. Ne? Und dieses, das halte ich von dir oder beziehungsweise das sehe ich, wenn ich dich anschaue. Das ist was, damit kann ich mich identifizieren. Da habe ich einen Wahrheitsmoment, vor allen Dingen, da sehe ich auch meine Freundinnen drin, da sehe ich mich drin, da sehe ich meine Mutter drin, da sehe ich meine Großmutter drin und dann bin ich sofort abgeholt und dann will ich mehr wissen. Und dann nehmen sie mich an die Hand und geben mir immer wieder Bits and Pieces darüber. Barbaras Entwicklung ist, und auch dieses zum Beispiel, wenn sie bei der Gala wie Diana reinkommt, und wie sie angeschaut wird. Von Männern und von Frauen wird sie angeschaut. Und ich meine, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen. Irgendwie, wenn Gal Gadot irgendwo reinschaut, werden alle Menschen schauen. Ne? Also das ist ja keine Frage. Und dann kommt Barbara rein. Und Barbara kennt das nicht, dass sie so angeschaut wird. Und ich meine, sie sieht verdammt hot aus in dem Kleid. Ne? Also das ist ja auch diese Szene, wenn sie dann in der Umkleidekabine da rauskommt und irgendwie noch so ist, so, keine Ahnung, ob das jetzt ich bin und so. Und die Frau in dem Geschäft nur sagt so, holy shit, woman. You brought it. Und es ist einfach was, damit kann ich mich identifizieren. Ich verstehe, was für eine Geschichte mir da erzählt wird. Und ich will mehr davon wissen. Und ich will, bis zum Ende will ich verstehen, was diese Frauen antreibt und was auch der Konflikt zwischen den beiden sein wird. Und das trägt für mich diesen Film dadurch. Und auf der anderen Seite dann eben natürlich Pedro Pascal mit seiner Geschichte. Ich finde zum Beispiel die Geschichte mit ihm und seinem Sohn, ich finde das wahnsinnig schön und kreativ und auch neu, dass mir ein Antagonist so erzählt wird, ne? Dass am Ende ein Antagonist loslassen kann und sagen kann, okay, ich höre dich. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, sorry, jetzt habe ich monologisiert.
Ich gerade so. Darf ich ganz kurz jetzt dazu sagen?
Sag mal was
explizit kurz dazu. Ich habe gleichzeitig schon die ganze Zeit mit Spider-Man 3. Und das ist das gleiche Problem. Er hat so viele Antagonisten, die auch den gleichen Motiven, Sandman auch wegen seinem Kind. Nur die Geschichte genommen, ist super herzlich. Und da hätte man auch noch mehr draus machen können. Dann hast du gleichzeitig diesen Konflikt zwischen Harry Osborn und Peter Parker, die ja die allerbesten Freunde auf der Welt sind und Harry Osborn dann auch total austickt. Die aber auch, das sind Sachen, die könnte man regeln, wenn man nur zwei Sätze miteinander reden würde. Und das tun sie aber nicht. Und das ist im Batman wie Superman auch mein Problem, dass die beiden einfach nicht miteinander reden. Und das ist hier auch mein Problem, dass die nicht miteinander reden. Und genau wie bei Spider-Man 3 hast du all diese kleinen Konfliktherde überall zusammengepresst in einen Film ohne Fokus. Und das nervt mich so daran. Verstehst du?
Es ist eigentlich gar nicht. Stimmt, das ist ja das Spannende daran. Das ist das Spannende daran. Wenn du es runterbrichst, dann geben sich die Szenen gegenseitig was. Also wenn du wirklich dir die Dramaturgie anschaust, du weißt ganz genau, warum das in dem Skript und auf dem Papier genau so erzählt wurde.
Ja, gut, weil, Die Message ist der Fokus, da gebe ich dir recht.
Die Message und einzelne Motive, die sie ansprechen wollten. Das ist da der Grund, warum das so erzählt wird. Und sie bringen es zusammen. Sie bringen es immer wieder thematisch zusammen und machen Themenabschnitte in diesem Film. Und es fühlt sich messy an, aber es fühlt sich auch, für mich fühlt es sich reich an Informationen, reich an Geschichten. Und das ist das, worauf ich stehe bei diesem Film. Das ist was, wo ich so gemerkt habe, irgendwie krass, okay, ich werde hier noch überrascht. Ich werde hier noch ich weiß manchmal nicht ganz genau, wo du hin willst mit diesem Film. Ich weiß gerade nicht, wo du hinrennst. Aber ich bekomme hier.
Ja. Aber von was überrascht dich an diesem Film? Also welche Wendung oder was auch immer hat dich daran überrascht? Ich hätte nie gedacht, dass sie Max Lord umbringt oder sowas. Weißt du? Es war mir klar, dass es in der Redemption endet. Er hat ja auch den Sohn. Es war mir auch klar, dass sie Cheetah besiegt und Cheetah daraus gebrochen zurückgelassen wird und das wird offen gelassen. Solche Geschichten, ne?
Also, aber es sind die Charaktere. Und da sind wir bei Patty Jenkins ausgeht. Stärke. Wir sind aber ja bei Patty Jenkins Stärke, aber nichts vom Plot. Du redest gerade nur über Plot. Was an dem Plot ist überraschend? Probably nichts. Nothing.
Okay.
Ja. Also das ist die klassische Dramaturgie, auf jeden Fall. Am Ende muss das so und so enden. Ist klar. Aber was mich überrascht, sind die Charaktere.
Was überrascht dich an den Charakteren? Dass sie das so gemacht hat? Also im Laufe, also hat es dich überrascht, dass der Film, also von Anfang an überrascht? Oder hat es dich überrascht, wie der Film damit umgeht, mit der Prämisse und es dann über sich?
Mich hat überrascht, wie der Film damit umgeht und wie er Figuren gegeneinander stellt, teilweise. Und wie sie sich gegenseitig spiegeln und welche Entscheidungen sie treffen. Weil ich finde alleine schon die Entscheidung, also nachdem klar ist, okay, du hast halt einfach den Wunsch und der Wunsch, den bezahlst du mit deinem größten Gut. Ja. Und dass Diana, obwohl sie halt einfach eine Heldin ist, nicht sofort sagt, okay, dann ziehe ich meinen Wunsch zurück, sondern dass sie da noch festhält dran, ne? Weil das ihr größter Wunsch ist und weil sie am Ende dann irgendwo, trotzdem sie eine Halbgöttin ist, menschlich ist. Und das finde ich schön. Das erzählt mir was über den Charakter. Das erzählt mir eine Tiefe von diesem Charakter. Und dass du auf der anderen Seite Barbara hast, die halt eben genau das Gegenteil macht und auch nicht loslassen kann bis zum Ende. Und dass du Max hast, der sogar das Ganze noch irgendwie vorantreibt, ja, und nochmal auf die Spitze treibt, indem er sich selbst irgendwie zum Stein macht und quasi sich irgendwie bezahlen lässt, ja. Also ich fand das schon anders als vieles, was ich vorher gesehen habe.
Das ist genau das, alles, was du gesagt hast, passt 1:1 auf Spider-Man 3. Also 1:1. Und das finde ich so erschreckend, weil Spider-Man 3 halt einer der messiesten Comic-Verfilmungen ist, die es jemals gegeben hat.
Okay, aber jetzt möchte ich was sagen. Also ich habe Spider-Man 3 nicht gesehen, insofern kann ich da leider jetzt nichts dazu sagen. Aber ich finde, am Anfang des Films ich kann nicht ganz nachvollziehen, was du mit Messi meinst, weil ich fand, das ging sehr organisch. Also da haben sich die Sichtweisen von Diana Prince und Barbara Minerva und Max Lord haben sich sehr organisch abgewechselt. Vor allem, wenn ich das mit, Entschuldigung, Justice League vergleiche, der ja wirklich ein absolutes Schnittgewitter war, wo wahllos Szenen kamen und du hast dich gefragt, hä, wo sind wir jetzt, was soll das? Und bei Wonder Woman 1984, zumindest in der ersten Hälfte, hat sich das alles sehr organisch abgewechselt und ich wusste sofort, okay, jetzt bin ich hier und es interessiert mich. Ich wollte noch mal was zu sagen, die Geschichte ist nicht spannend, weil wir haben jetzt ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Laura, du hast gesagt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man, was ist spannend? Das kann man ja so interpretieren und so interpretieren. Laura, du hast gesagt, die Geschichte ist für mich spannend, weil ich mit den Figuren mitfiebere. Ich möchte wissen, wie es mit den Figuren weitergeht. Das ist legitim, das ist eine Seite der Medaille. Also eine Geschichte kann spannend sein, weil du unbedingt wissen willst, wie geht es mit dem Helden weiter? Und die andere Seite der Medaille ist der Plot. Du willst unbedingt wissen, wie es in der Geschichte weitergeht. Oder die Geschichte hat irgendwie eine Art dramaturgischer Fallhöhe und du willst, sagst, oh Gott, ich muss unbedingt wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und das ist mein Problem an dem Film. Also die Figuren sind alle gut. Da würde ich nämlich jetzt gleich auch als nächstes drauf zu sprechen kommen, so ein bisschen die Figuren auseinandernehmen. Aber die Geschichte, also da kommt einfach die dramaturgische Fallhöhe, die sogenannten Stakes, die kommen einfach zu spät. Und ich war mehr so, okay, interessiert mich schon, wie es jetzt weitergeht, aber es war mehr so, okay, mal sehen, was passiert. Es war nicht, um Gottes Willen, hoffentlich geht das gut aus. Das ist so ein bisschen meine Kritik an dem Film. Ich würde sagen, ich würde mal gerne über die Hauptfiguren sprechen, weil das ist auch so was der Film sehr gut macht, aber dann auch wieder nicht. Also die drei Hauptfiguren haben wir eben Diana Prince, Kristen Wiig als Bösewichtin oder Antagonistin Barbara Minerva, a.k.a. Cheetah, und eben Pedro Pascal als Schurke Maxwell Lord. Also wir haben das in der vergangenen Podcast-Folge so ein bisschen versucht zu erklären. Also eine Figur hat etwas, das sie antreibt, das sie will, und die Figur hat etwas, das sie antreibt, das sie eigentlich braucht. Und es steht immer so ein bisschen im Widerspruch zusammen. Und das, finde ich, ist in dem Film eigentlich sehr schön dargestellt. Und jede Figur hat etwas, was sie will. Und jede Figur hat etwas, was sie braucht und was ihr so ein bisschen entgegensteht. Insofern fand ich auch das Finale zum Beispiel sehr schön, weil alles schon irgendwie ineinander übergreift. Also du hast es gesagt, das mit Barbara Minerva, die das eben ganz anders sieht als Diana Prince. Sie will nicht, dass Maxwell Lord aufgehalten wird, weil sie will ja dieses neue Ich, findet sie so geil. Und das will sie auf jeden Fall behalten. Und das treibt sie in die Konfrontation mit Wonder Woman. Und finde ich schon, ist irgendwie cool. Das Einzige, was ich tatsächlich sagen muss, was ich ein bisschen kritisieren muss an dem Ganzen, ich verstehe ihren Trade-off nicht ganz. Also bei Diana, bei Wonder Woman ist es klar, sie hat sich gewünscht, dass Steve Trevor zurückkehrt. Und dadurch verliert sie ihre Fähigkeiten. Dadurch wird sie schwächer. Aber was ist der Trade-off bei Barbara Minerva?
Sie verliert ihre Menschlichkeit.
Nein, das verstehe ich nicht. Das check ich nicht, weil das bleibt für mich nur eine Behauptung. Also Diana Prince sagt, ja, ich erkenne dich nicht wieder, du bist nicht mehr so toll, wie du früher warst. Und da habe ich mich gefragt, so, hä? Wirklich?
Es wird nur in kleinen Sachen tatsächlich erzählt. Also es wird zum Beispiel daran erzählt, dass sie eben am Anfang rausgeht und dem Obdachlosen Essen mitbringt. Ne? Also das stimmt. Sie haben da ein offensichtliches Motiv gewählt, um einmal zu zeigen, okay, sie ist menschlich. Es wird noch ein bisschen darüber erzählt, dass sie in den Gesprächen mit Diana und auch am Anfang, wenn sie halt irgendwie etabliert wird, wenn sie da reinkommt irgendwie und wie sie halt irgendwie auf die andere Frau reagiert, irgendwie, die dann irgendwie schon wieder vergessen hat, wer sie ist. Da merkst du, da ist so ein bisschen, da ist Humor dabei, da ist eine Wärme dabei, da ist auch so ein bisschen ein Amüsement über die Welt irgendwie auch dabei, aber gleichzeitig auch eine große Verletztheit darüber, dass die Welt sie nicht sieht. Und ich glaube, aus diesem Kern oder beziehungsweise aus diesem Kern bauen sie natürlich dann eben dieses große Want, ne? Also dieses, okay, ich möchte gesehen werden. Ich möchte erst irgendwie der erste Step, ich möchte so sein wie Diana, weil Diana wird ganz offensichtlich gesehen. Und der zweite Step ist dann, nee, ich möchte einzigartig sein. Und das Need, da hast du recht, da, das ist sehr klein gehalten. Da hat ihnen, glaube ich, dann trotz der Länge des Films irgendwo noch die Zeit gefehlt, um da noch genauer drauf einzugehen. Sie hat auch nicht wirklich, also sie hat ja nur noch diese letzte Szene, wo sie dann ganz offensichtlich auch ihren Wunsch zurückgezogen hat. Aber danach sieht man sie auch nicht mehr, ne? Also ja. Sie hat nicht.
Ich hätte das gar nicht so interpretiert, dass sie ihren Wunsch zurückgezogen hat.
Das wird, glaube ich, glaub, sie sagt.
Das passiert dadurch, dass Maxwell Lord seinen Wunsch zurückzieht.
Kann man auch so sehen, aber ich glaube, es gibt eine Einstellung, wo sie sagt, I renounce my wish, ich ziehe meinen Wunsch zurück. Ich glaube, es gibt ganz.
Sagt sie?
Ich glaube schon. Laura, du hast ihn zweimal gesehen.
Also ich glaube nicht, dass sie es sagt, aber die Wünsche gehen nur deshalb zurück, also nicht nur, weil Maxwell Lord irgendwie seinen Wunsch zurückzieht, gehen alle Wünsche weg, sondern die Wünsche gehen auch, also die Leute müssen alle separat ihre Wünsche zurückziehen, weil sie sie nicht an Maxwell gestellt haben, sondern an den Stein gestellt haben.
Aber das würde doch umgekehrt bedeuten, dass Leute, die das nicht machen, ihre Wünsche weiterhin in Erfüllung gehen.
Genau.
Und das haben wir aber nicht gesehen. Und deswegen bin ich
Weil alle ihren Wunsch.
Der Film geht davon aus, dass alle.
Das ist eine sehr naive Sicht.
Ja,
der Film geht auch davon.
Das ist sehr naiv.
Der Film geht auch davon aus, dass auch ein bisschen zynisch ist, dass alle Menschen auf der Welt nur böse Wünsche haben.
Finde ich aber auch nicht. Das sind ja keine bösen Wünsche, ne? Also die.
Aber keiner hat einen selbstlosen Wunsch. Also keiner sagt, ich wünsche mir, dass Corona verschwindet oder ich Doch, wünsche
der Sohn,
mir.
Der Sohn.
Ja, okay, aber so die breite Bevölkerung, ja. Keiner sagt, ich wünsche mir, dass meine Frau oder meine Mutter von Krebs geheilt wird. Was irgendwie schwierig wäre, wenn man sagt, ja, okay, ich ziehe meinen Wunsch zurück.
Übrigens, der Junge hat sich gewünscht, dass der Vater zu ihm kommt und das ist nicht passiert. Das ist erst passiert, als er selber, man könnte nicht sagen, gut, es ist passiert, aber Stunden später. Gehabt.
Er hat keinen
Wunsch. Ach so, er hatte schon.
Und das hat am Anfang nur, wenn du ihn anfasst. Okay. Und er hat ihn angefasst, hat ihn am Knie berührt und hat gesagt, ich wünsche mir, dass deine, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, dass du groß wirst. Und das war der Wunsch der Entführung. Ich muss nochmal zurück zu Needs and Wants. Das ist immer ein bisschen mein Problem an der Figur Barbara Minerva. Also die funktioniert so, okay, ich verstehe, was sie will. Aber sie war mir zu sehr eine Karikatur. Also es war zu sehr dieses was ja, ich glaube, Kristen Wiig hat das ja auch schon in Ghostbusters so gespielt, so dieses tollpatschige, unbeliebte, unbeholfene und die positiven Seiten, also das, was ja auch Diana in ihr sieht, habe ich nicht so wahrgenommen. Insofern stellte sich für mich auch ganz klar die Frage, okay, wo will denn diese Frau zurück? Also warum sollte sie den Wunsch wieder zurücknehmen wollen? Anders als, also das Einzige, wie ich mir das so erklärt habe, okay, sie möchte wieder Freundin mit Diana sein. Das ist so, oder? Oder ich verstehe es nicht ganz.
Nee, das ist tatsächlich das große Ganze. Also das, was Diana am Ende macht, ist ja, dass sie an alle appelliert. Wie sagt sie das? You must be the hero. Only you can save the day. Genau. Renounce your wish. Da redet sie zu Max, aber sie redet zu allen. Also im Grunde genommen, alle sind Helden, wenn sie jetzt die Stärke zeigen, ihren Wunsch zurückzuziehen.
Also in dem Film, den ich gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass sie am Ende immer noch verbittert ist und am liebsten Vita Cheetah sein möchte, um sich an Wonder Woman zu rächen. Das ist die Person, die ich am Ende gesehen habe und ich habe nicht gehört, dass sie den Wunsch zurückgezogen hat. Ich hatte den Eindruck, dass sie auch
gezogen wurde.
Vielleicht habe ich das anders gesehen. Ja, sie ist nicht mehr Cheetah, aber sie möchte nochmal Cheetah sein. Ich garantiere dir, wenn es ein Wonder Woman 3 geben wird, spielt sie eine Rolle. Garantiere ich dir.
Kann schon sein,
die hat das überhaupt nicht, Charakter die hat ist. Ihren Arc gar nicht zu Ende gebracht, sie ist weiterhin der Bösewicht.
Und ich
fand es auch, mal aus einer anderen Sicht, also wie sie Cheetah da eingeführt haben, also ich bin jetzt der größte Wonder Woman Comic Fan, ich habe zwar ihre Anthology sogar im Regal stehen, aber ich kenne mich jetzt mit Cheetah und so nicht aus und ich fand das eh merkwürdig, dass man sie gewählt hat und in den Trailern sah das auch schon komisch aus, aber in dem Film, wie sie dann präsentiert wird, mir ist sie zu karikaturhaft, genau wie Fabian, und dann verwandelt sie sich auch noch in eine Katze, die auch noch aussieht, als wäre sie direkt aus dem Musical Cats entsprungen. Das sind Momente, da verliert mich der Film einfach. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch in Black Panther nicht, wenn nur noch CGI-Gummibärchen sich bekämpfen. Und das war da wirklich ganz schlimm. Es war auch nicht gut inszeniert. Das war gut inszeniert. Das war kein spannender Kampf für mich. Es war auch verschwendet, weil Wonder Woman diese unfassbar coole Rüstung hat, die man ja schon im Trailer sieht. Und diesen Moment, wie sie die Flügel einfach wegwirft. Das sind alles so starke Momente, aber innerhalb eines so schwach inszenierten Kampfs, der mich nicht weniger jucken könnte. Und einer der beiden Protagonisten in diesem Kampf ist auch noch eine Katze aus Cats, also von der Animation her. Und ich hatte mittendrin so das Gefühl, das ist das DC Extended Universe. Erst gibt's Release the Snyder Cut und das nächste ist wahrscheinlich Release the Butthole Cut. Genau wie bei Cats. Also, das sieht so schlimm aus.
Fand also ich nicht. Nein, es ist, also ich hab die Szene auch natürlich aus Black Panther und wir finden die Szene alle kacke, weil das CGI nicht so gut ist. Vielleicht liegt's an meinem Fernseher, ich weiß es nicht. Ich habe davor auch gehört von allen Leuten, oh, die Szene ist so super kacke. Ich fand es nicht. War es jetzt der beste Kampf, den ich je gesehen habe? Vielleicht nicht. Aber ich kann nicht verstehen, wo dieser große Hass oder diese große Abneigung kommt. Es war ein grundsolider Endkampf zwischen zwei Antagonisten.
Ich fand die ganze Action nicht gut. Ich fand die Action in Wonder Woman 1 sogar sehr gut, wo sich Patty Jenkins noch sehr an Zack Snyder orientiert hat, gerade in den Nahkampfsequenzen, diese Close Quarters Combat von Wonder Woman. Und in Wonder Woman 1984 kämpft sie mit dem Lasso wie Spider-Man sie ist Spider-Man damit. Auf einmal ist sie Spider-Man. Sie schwingt sich von A nach B die ganze Zeit und das wird überhört in 1984. Der Moment, wo sie sich an der Rakete entlang schwingt, da wäre ich wirklich fast von der Couch gefallen. So schlimm war das inszeniert. Das ist doch nicht deren Ernst. Und das funktioniert ja auch nicht. Ich meine, es funktioniert ja storymäßig nicht. Trevor guckt sie an, sie guckt zurück und beide wissen, was los ist. Und ich als Zuschauer sitze da, was haben die jetzt vor? Und er schießt eine Rakete in die Luft und sie hängt sich dran. Das war ihr nonverbaler Plan? Nur durch Augenkontakt? Wir machen jetzt genau das, um die Kinder da vorne zu retten? In 500 Meter Entfernung? Die nicht sehen? Ich meine, gut, ja, Kinder, die Fußball spielen und so, werden auch überfahren, das ist mir klar. Aber nicht mitten in der Wüste. Nicht, wenn die 2 Kilometer weit auf einer geraden Straße einen ganzen Konvoi auf sie zukommen sehen. Diese Kinder werden nicht überfahren. Das kann mir doch keiner erzählen, wie das inszeniert ist. Das ist einfach haarsträubend.
Das fand ich auch merkwürdig. Tatsächlich. Also wir haben auch irgendwie, als wir den jetzt nochmal gesehen haben, ging es auch irgendwie so, okay, du kannst den Konvoi, glaube ich, schon 2 Tage vorher sehen. Also ich finde auch, das sind so Momente, wo ich den Film nicht liebe. Ich fand, bei dem Endkampf gegen Cheetah ich fand ihn jetzt auch nicht super schlimm, aber es gab, glaube ich, auch nur zwei Kameraeinstellungen, die ich wirklich gut fand. Und das war eben einmal irgendwie tatsächlich die, wo sie die Rüstung dann wegwirft. Und es gibt einmal dieses eine, wo sie so dann, auch aus dem Trailer, ne, wo sie so die Wand hochrennt und sie dann so aus der Luft greift. Das funktioniert für mich auch gut.
Ich hätte gedacht, du meinst eine andere Perspektive, die aus der Ich-Perspektive, wie Cheetah an den Flügeln rumkratzt. Das war cool.
Ja, das war auch
eine Shot, wo ich dachte, oh, das ist cool. Okay, da hätte man mehr machen, das hätte man auch spannender machen können. Mm. Das war der eine spannende Moment, ne, wo sie auch in dieser Schutzposition ist, die Flügel vor dem Gesicht und Cheetah ist dieses unerbittliche Macht, die direkt vor ihr ist. Aber, und da sieht man ja auch nicht Cheetah ganz. Das hilft ja auch, ne? Wenn du nur das Gesicht von Kristen Wiig siehst und dann dieses Fauchende, dieses Animalische in ihr, dann macht dir das Angst. Aber sobald du hier, Kamera fährt raus und du siehst die halt komplett, dann bist du wieder bei Cats. Dann ist das genauso gruselig wie heißt sie nochmal? Die Wilson, die Kinder isst. Diese Kindermäuse. Habt ihr Cats gesehen?
Nee.
Der macht wenigstens Spaß. Es kommt noch dazu übrigens, bei 1984 habe ich nur zweimal gelacht. Ich habe in 2,5 Stunden nur zweimal gelacht. Einmal bei dem ganz billigen Witz, als Cheetah die Gewichte stemmt. Das war ein so obvious Gag, aber irgendwie dachte ich, das ist gut, wie die ganzen Muskelprotze hinter ihr sie einfach nur fragend anschauen und sich überlegen, was sie falsch machen. Und den zweiten Gag weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, worüber ich gelacht habe. Irgendwas habe ich gelacht.
But my chaos. Da musste ich sehr lachen. I told the man I wanted a farm. Und dieser Mann. Ja,
das war so doof. But not here.
Das war so ganz schön. Am Ende. Du musst von der Straße weg. Ist totaler Chaos.
Meine Kühe. Da habe ich wenigstens gelächelt vielleicht. Also das auf jeden Fall.
Ich fand's großartig.
Ja. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Das war ein Ghostbusters-Moment. Das war alles Ghostbusters. Gleichzeitig ist es aber, und du sagst es ja richtig, der Film hat ja sehr ernste und wichtige Motive. Und in diesen Momenten konterkarierte das für mich. Für dich halt nicht, aber für mich konterkarierte das in dem Moment.
Hm. Weil das mit der
Gier und jeder wünscht sich etwas und das eskaliert alles, weil es so nicht funktionieren kann. Das ist ein Thema, das für mich funktioniert. Aber in dem Moment, wo dann der Typ mit seinen Kühen da steht und Friedensproteste aufeinander einprügeln, verstehe ich nicht mehr, wie das passieren konnte. Wie passt das da noch zusammen?
Ich total. Ich kann es super nachvollziehen.
Ja, dann erklär mir bitte, warum.
Das ist genau der gleiche Grund, warum. Es ist genau der gleiche Grund, warum Esoteriker kein Problem haben, mit Nazis protestieren zu gehen.
Aber die gehen ja miteinander protestieren, ohne sich zu prügeln.
Ja, genau, aber trotzdem, sie gehen miteinander protestieren, das ist ja genau der Punkt.
Ja, aber die prügeln sich doch alle.
Ja, auf genau, weil das
ich verstehe, dass das herkommt.
Ja, aber du kannst. Ne, weil das, wenn jeder das bekommt, was er will, dann bekommt keiner mehr, was er will. Und dementsprechend ist es dann irgendwie einfach nur noch komplettes Mayhem, komplettes Chaos. Alle Regeln sind außer Kraft gesetzt. Und dann sind auch, dann sind Leute dabei, die sich prügeln. Und dann gibt es auch, und das musste ich sehr lachen drüber, jedes Mal, wenn die auf irgendeiner riesengroßen Straße sind, gibt es ungefähr 6 oder 7 verschiedene Leute hinten im Hintergrund, die alle sagen, komm hierher, wir retten dich. Weil irgendwelche Leute natürlich auch versuchen, andere Leute zu retten. Und dann sind da Polizisten dabei, die versuchen, Leute zu retten. Und direkt daneben stehen aber Leute, Zivilpersonen, die dann sagen, nee, du musst hierher kommen, weil hier, wir retten dich irgendwie. Und es ist so ein, also alle Regeln sind außer Kraft gesetzt, alles. Und deshalb funktioniert es für mich, weil es einfach komplett random ist.
Ich verstehe nicht, warum die dann aufeinander eingeprügelt haben.
Warum nicht?
Wo das herkommt. Weil die Wünsche
können ja nicht dabei.
Damit zu tun
du warst nicht dabei.
Dass ich
du
anderen nicht. Angreifen muss. Ja, aber
der aber Film Marco, kannst du jetzt stell dir mal
Leute sich gegenseitig angreifen.
Ja, aber Marco, stell dir doch mal vor, du bist jetzt ist jetzt kein geordneter Protest. Also du bist bei einem Protest und auf einmal, also meinetwegen, du kannst der friedlichste Mensch auf der Welt sein und dann geht auf einmal die Hölle auf Erden bricht los. Links und rechts Explosionen, Verkehrsunfälle. Du siehst links, wie deine Leute von der Polizei weggezogen, verprügelt werden und du wirst geschubst und also da steigt doch das Adrenalin bei dir auch und irgendwann bist du auch in so einem State of Mind, wo du sagst, und ich will hier weg und dann schubst du jemand anders, der fällt gegen jemand anderen, der fühlt sich angegriffen, dann fangen die an, sich zu prügeln. Also das kann ich voll verstehen, dass dann sich sowas hoch eskaliert.
Aber das musst du dir jetzt selber zusammenreimen und vorstellen und der Film hat mir das aber nicht erzählt.
Das muss man nicht erzählen.
Ich finde, das hätte man erzählen müssen.
Ich glaube,
vor allem,
dein Problem ist
auf der Welt passiert.
Okay, jetzt verstehe ich, was dein Problem ist. Ich glaube, dein Problem ist, Marco, dass du einfach von jetzt auf gleich Chaos ist. Es wird nicht. Mhm. Du siehst den Eskalationsprozess nicht. Das ist, glaube ich, dein Problem, ne?
Auch,
oder?
Ja.
Okay, kann ich verstehen. Also es wird so dieser mentale Schritt wird vom Zuschauer verlangt, dass du siehst das Endprodukt und du musst dir selber zusammenreihen, wie es dazu gekommen ist.
Und vor allem,
kann ich verstehen.
Mal dieses Konterkarieren, weißt du, nochmal, diese Szene, wo sie Trevor küsst, das ist einfach herzerwärmend. Und dann geht sie 2 Schritte und steht mittendrin in Ghostbusters. Und das funktioniert für mich nicht.
Ja, ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Szene. Also, ich bin vielleicht auch etwas empfänglicher für Kitsch. Deswegen, ich bin jetzt auch kann dem Film nicht böse sein. Also ich habe an den Stellen war ich traurig, wo der Film wollte, dass ich traurig war. An den Stellen, wo ich glücklich sein sollte, wo der Film wollte, dass ich glücklich sein sollte, war ich glücklich. Und auch das Finale wiederum hat für mich super funktioniert. Der Bösewicht wird nicht durch Kräftemessen überwunden, sondern durch einen Heldenmonolog. Wollte ich fragen, gibt es den Bösewichtmonolog, gibt es auch den Heldenmonolog? In diesem Film gibt es einen Heldenmonolog und der bringt Max Lord dazu, dass er eben sich von seinen Wünschen, von seinem Wants abwendet und sich seinem Need, dem, was er braucht, zuwendet. Und das fand ich super. Das war mal was Neues, dass der Bösewicht am Ende auf die Fresse kriegt. Das habe ich schon 1000 Mal gesehen. Aber dass der Bösewicht oder der Antagonist, ist ja kein Bösewicht, der Antagonist von sich aus sagt, okay, stimmt, ich sehe es ein, ich ändere mich. Das finde ich cool. Das ist mal was anderes. Und deswegen geh ich auch aus dem Film mit so einer Grundpositivität heraus, anders jetzt zum Beispiel als bei Justice League. Justice League hat ein ähnliches Ende. Bei Justice League auch wird Steppenwolf wird besiegt, die Bösewichte verschwinden und alle sind danach glücklich. Aber da kann ich dieses Glückliche nicht ganz checken oder da kann ich das nicht nachvollziehen, weil es nicht Teil der Geschichte war. Hier ist es Teil der Geschichte. Und deswegen finde ich das Ende auch relativ gelungen.
Word,
ja.
Ich habe bis gerade eben nicht verstanden, warum sie das Lasso um sein Bein hatte. Und jetzt ist mir nochmal eingefallen, weil sie ja vorher im Film etabliert haben, dass sie damit auch die Wahrheit zeigt.
Ja.
Ja.
So hat er dann auch gesehen, was mit seinem Sohn ist, ne?
Ja, also wie das Lasso jetzt zu ihm an sein Bein gekommen ist, das sei mal dahingestellt, das ist es, aber es ist halt einfach so. Nee,
das ist okay. Damit habe ich auch gar keine Probleme. Also so ist es ja auch nicht, weil wenn ich Einzelmomente nehme von Spider-Man 3, ist das auch okay. So, ja. Also, oder auch gerade wenn man Spider-Man 3 Jahre später guckt, ist das erst recht in Ordnung, weil dann weiß man, was man kriegt. Aber Einzelmomente retten für mich nicht den gesamten Film in diesem Moment. Ich fand ja den Moment halt auch wunderschön, den Abschied. Ja. Ich wurde mir nur gleichzeitig kaputt gemacht.
Ja. Ich habe jetzt noch einen großen Punkt auf meiner Liste. Jetzt ist die Frage, wollen wir überhaupt noch darüber reden, weil es jetzt schon so spät ist, nämlich Steve Trevor. Wollen wir da noch?
Gibt es da noch viel zu reden?
Ich finde schon.
Okay,
schieß los. Also ich will nicht über Plotholes reden, weil ich finde, das machen andere, machen das besser. Klar, es ist immer lustig und so, aber das bringt einen irgendwie nicht weiter. Aber da hat mich das tatsächlich gestört. Also das hat mich total rausgebracht, dass aus Random Guy in der 44. Minute auf einmal Steve Trevor wird. Danach haben die ja recht schöne Szenen, so diese Dress-Up-Szene und so, und das, wo er dann in das NASA, in das Ausstellungsgebäude geführt wird von Diane, das ist alles schön, aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, und es wird dann, also man kann sich das schon irgendwie so dann zusammenreimen und es wird dann auch in Anführungszeichen erklärt, was da gerade passiert, aber das hat mich so krass rausgeschmissen, das war ein recht krasses Problem für mich. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum sich die Drehbuchautoren dazu entschieden haben, also nicht, dass Steve Trevor zurückkommt, sondern dass er zurückkommt im Körper von einem anderen Typen. Und jetzt ist die Frage, ist das einfach nur so, dass Diana die ganze Zeit Steve Trevor sieht und in Wirklichkeit ist es der Handsome Guy, der wird laut Credits ist es der Handsome Guy. Und alles, was er sagt und tut, macht er aus freien Stücken? Oder macht er das, weil Steve Trevor von ihm Besitz ergriffen hat und er ist quasi in seinem eigenen Körper gefangen und sieht das alles so so aus quasi wie so eine dritte Person und oh nein, jetzt muss ich mit dieser wunderschönen Frau zusammen Sex haben. Ah, ich will das alles nicht. So, das hat mich tatsächlich gestört und rausgebracht.
Also gesehen hat er es nicht, das hat er das Ende des Films etabliert, aber ich finde es moralisch durchaus fragwürdig, dass da ein unbescholtener Mann quasi von Wonder Woman vergewaltigt
wird. Und auch wer ist er denn? Also er spricht sie an, so als es wird ja so inszeniert, als würde er sie kennen. Und auch das frage ich mich, was soll das? Ich verstehe, warum man Steve Trevor zurückbringen muss, weil das eine Schwäche ist von Diana. Übrigens auch cool, dass ein Superheld mal eine Schwäche hat. Gibt's ganz oft, dass ein Superheld keine Schwäche hat, was ich doof finde. Ist cool, aber warum muss er so zurückgebracht werden? Also mich hat das total gestört. Hat dich das nicht gestört, Laura?
Doch, mich hat das auch gestört, tatsächlich. Aber also ich erkläre mal, wie ich es verstanden habe. Also ich habe es so verstanden, dass du ihn nicht als Körper zurückbringen kannst, weil er schon zu lange tot ist. Dementsprechend ergreift sein Bewusstsein Besitz von einem anderen Körper, der da lebt. Und ja, es ist, finde ich, extrem tricky, ist, was passiert mit dem Bewusstsein von dem Menschen, der da eigentlich in dieser Körperhöhle lebt, ist sie einfach mal für 3 Tage irgendwie außer Gefecht gesetzt. Wäre es sowas wie Bly Manor, wo du dann irgendwie zu zweit in einem Körper irgendwie sozusagen irgendwie leben könntest? Wann kommt das irgendwie, wann würde das wieder durchkommen? Ich habe das so verstanden, dass als er sie anspricht, ist er ja schon Steve Trevor. Und sie erkennt ihn erst, nachdem, also da muss die Kamera dann halt zweimal drum rumfahren, ne? Ja. Sie erkennt ihn dann, weil er mit seiner Stimme quasi mit ihr spricht. Und danach sagt sie ja auch, sie sieht nicht den anderen, sondern sie sieht Steve.
Ja, und er hat ja auch erzählt, dass er schon länger im Körper ist. Also es war er die ganze Zeit. Also du hast den Random Guy, Handsome Guy, hast du erst ganz am Ende gesehen, wirklich. Du siehst, eigentlich ist es die ganze Zeit Steve. Aber ich finde es moralisch trotzdem schwierig, dass sie, sie weiß ja auch, dass er nicht, also dass es ein anderer Körper ist. Und dass sie sich auch körperlich aufeinander einlassen, weil das ist eigentlich streng genommen, auch wenn sein Bewusstsein nicht anwesend ist, ist das Vergewaltigung.
Nein, also, ist es nicht. Also, come on.
Das ist der Körper von einem anderen Menschen und sein Bewusstsein ist nicht da oder er ist nicht bei Bewusstsein und wird gezwungen, mit Gal Gadot zu schlafen. Ich gebe zu, es gibt schlimmere Schicksale, als mit Gal Gadot zu schlafen wahrscheinlich, genau wie Fabian schon angedeutet hat. Aber trotzdem ist es Missbrauch an einem Unbescholtenen und das wird in dem Film nicht thematisiert. Im Gegenteil, es wird dadurch, wie soll ich sagen, legalisiert, rechtfertigt, dass er sie am Ende anschaut und nicht wiedererkennt. Er kennt sie ja nicht wieder und wünscht ihr noch Happy Holidays und so, ne? Also, oh, zum Glück wurde ihm kein Schaden zugefügt, obwohl Steve irgendwie 3 Tage eher war. Zum Glück ist ja alles also in Ordnung. Deswegen war es so wichtig,
also, dass Handsome Guy
ihr total random über den Weg läuft. Random.
Irgendwo in der Stadt laufen die sich über den Weg. Es interessiert mich aber, wie Laura das findet.
Also für mich ist die Frage tatsächlich, was in dem Moment halt tatsächlich irgendwie sozusagen die Vergewaltigung ist, ne? Weil die Vergewaltigung ist für mich ein anderer Punkt. Das ist das, was also die Entscheidung tatsächlich, dass das Bewusstsein den Körper einnehmen kann. Das ist so ein, Moment, den ich auf einer inhaltlichen Ebene in dem Film tatsächlich nicht verstanden habe, warum das so sein muss, weil es wird mir nicht erklärt, also was ich mir jetzt selbst zusammengeschustert habe, irgendwie so dieser Moment irgendwie, okay, der Körper ist vielleicht schon verwesen und dementsprechend kann er nicht wieder reanimiert werden, weil er jetzt schon zu lange weg war. Dementsprechend müssen wir einen anderen Körper nehmen. Weil diese Regeln gelten für die anderen Wünsche ja nicht. Also weißt du, diese Wünsche sind ja scheinbar, also ich verstehe diese in diesem Wunschuniversum, was quasi irgendwie möglich ist und was nicht möglich ist, wird jetzt nicht irgendwo, steht nicht irgendwo im Kleingedruckten, ach so, übrigens, aber tote Menschen kannst du nicht reanimieren, weil die haben ja keinen Körper mehr. Und das ist für mich tatsächlich ein Problem. Der Grund, warum sie es gemacht haben, ist natürlich irgendwie genau dieses, dass du dann erzählen kannst, dass sie dann am Ende noch mal diesen Typen irgendwie treffen kann, ne? Das ist irgendwie so eine Storyline, wie du es, warum du es erzählst, dass du dann am Ende noch mal diesen Moment hast, dass du auch den Moment hast, was passiert denn, wenn sie sich verabschiedet von Steve? Wenn das jetzt ein Körper gewesen wäre, wenn er mit seinem Körper zurückgekommen wäre und sie hätte den Wunsch zurückgezogen, löst sich der Körper dann in Luft auf? So wie jetzt irgendwie bei anderen Sachen, irgendwie so wie bei den Raketen, die ja dann irgendwie, also die Nuklearraketen, die sich dann irgendwie am Ende dann irgendwie auflösen, indem sie aber auch explodieren, hätte der Körper dann explodieren müssen, hätte der Körper tot umfallen müssen und du hast auf einmal eine Leiche da liegen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie sich eben für diesen Weg entschieden haben. Ich finde ihn auch fragwürdig, ehrlich gesagt.
Ja, und warum ist es keine Vergewaltigung?
Da müssten wir jetzt tatsächlich ganz tief reingehen und darüber reden, was Körper und was Geist ist. Ich finde es schwierig. Ich möchte, keine Ahnung, also ohne da jetzt irgendwie weiter irgendwie in die Studien reingegangen zu sein, möchte ich dazu nichts sagen.
Das ist eine zutiefst ethische Frage. Da könnte man jetzt lange hin und her diskutieren. Ich finde es grundsätzlich problematisch zu sagen, nur weil jemand nicht bei Bewusstsein ist, dass man mit ihm schlafen kann, wie man will.
Das stimmt. Find
schwierig.
Das ist absolut, ja, ich meine, das ist ja, die Definition von Date Rape. Ja. Wenn du halt irgendwie jemanden,
Und das finde ich halt schwierig. Ich meine, der Film hätte das ja, wenn er das irgendwie hätte aufklären können, dann hätte das vielleicht funktioniert. Wenn das Bewusstsein von dem anderen nicht da ist, weißt du, oder irgendwie. Aber ich denke die ganze Zeit, weil sie ja auch das Gesicht von ihm zeigen, da drin steckt jemand anderes. Und bis zum Ende habe ich gedacht, dass er schreiend hinter den Augen sitzt und alles sieht. Das habe ich wirklich gedacht. Und deswegen haben sie ja diesen letzten Moment drin. Diese, ich kenne dich übrigens nicht, aber ich mag dich und Happy Holidays. Bist ein netter Mensch. Und dann geht er weiter. Weil dadurch hast du eine Rechtfertigung. Okay, ist okay. Er hat ja nichts mitgekriegt. Und er ist glücklich. Ja, passt doch alles. Und er trägt, zufällig läuft sie immer weg und zufällig hat er die gleichen Klamotten an. Sowas mag ich halt nicht. Das ist mir zu lazy Storytelling.
Aber ich finde, dieser Moment rechtfertigt das Ganze nicht. Also, das ist kein
rechtfertigt das für mich nicht.
Also, wenn man das weggelassen hätte, dann hätten wir jetzt nicht diesen Punkt gehabt, über den wir uns wirklich so lange
Wenn du es weggelassen hättest, dann hätte ich den schreienden Mann hinter den Augen die ganze Zeit gehabt.
Wenn du es weggelassen hast.
Nein, ich meinte das. Nee, also, ich meinte das anders.
Du weißt es halt nicht, ob er ausgelöscht worden ist, ne? Wenn du nicht den letzten Punkt hättest, dann hättest du auch erzählen können, dass dieser, also dann hättest du zum Beispiel auch erzählen können, okay, dieser Mensch wurde halt quasi ersetzt. Den gibt es nicht mehr.
Die perfekte Lösung gewesen wäre, wenn er mitten in der Beerdigung aufwacht. Das wäre die perfekte Lösung gewesen. Jemand, der tot ist, offen aufgebahrt, auf einmal wacht Trevor auf, Steve auf, oder? Wo bin ich hier? Das wäre eine perfekte Lösung gewesen und auch eine gute Vorlage für einen Gag.
Aber dann, aber dann bist du aber bei dem gleichen Punkt, weil dann benutzt du trotzdem den Körper von jemandem anderen.
Dann gibt es das Bewusstsein nicht mehr.
Das ist auch eklig.
Es gibt keinen anderen Menschen.
Das weißt du nicht. Du warst noch nie tot. So. Wo ist dein Bewusstsein
dann? Wenn ich das aus Sicht sehe, dann ist er in dieser Erde vielleicht noch drin.
Okay.
Das meine ich damit irgendwie, also es ist wirklich tatsächlich nochmal eine tiefere Diskussion darüber nachzudenken, sind Bewusstsein und Körper eng miteinander verknüpft oder können sie unabhängig davon agieren?
Das ist tatsächlich eine sehr große Diskussion, die auch, glaube ich, den Rahmen sprengen würde. Nee, was ich vorhin meinte ist, ich verstehe das nicht, warum hat man das nicht genauso gemacht, dass er einfach aus dem Nichts quasi materialisiert wird und er löst sich dann Infinity War-Style im Nichts auf. Dann hättest du das Ganze, dieses ethische Gedöns nicht. Und dass dann die Szene am Schluss zu Weihnachten, dass sie dann wegfällt, wäre dann ein Hätte ich besser gefunden. Okay, dann hast du die nicht, aber dafür hast du dann den ganzen ethischen Ballast nicht. Und ich frage mich nicht die ganze Zeit, was ist jetzt mit dem anderen Typ, weißt du? Das wäre eine Version, mit der ich viel besser leben könnte.
Ja, bin ich voll bei dir.
Wir haben übrigens noch nicht über die Gründe, also wo die ganzen Probleme überhaupt herkommen, gesprochen. Also klar, was im Film problematisch ist, aber wo kommt es her? Für mich ist das Problem noch nicht mal Patty Jenkins. Meine Theorie ist, dass es Geoff Jones ist, der ja die Story mitgeschrieben hat und das Drehbuch mitgeschrieben hat. Das ist halt der mehr oder weniger gefallene ehemalige DC-Chef für Warner. Der ist vor 2 Jahren zurückgetreten, macht aber immer noch Executive Producer und Writer eben für manche Projekte. Das nächste ist Green Lantern Corps. Und er ist relativ verpönt in Fankreisen mittlerweile, weil alles, was aus seiner Feder kommt, nicht super gut ist. Also auch Justice League hat er, gerade was die Nachdrehs angeht, hat hauptsächlich er verbrochen tatsächlich. Und zusammen mit Joss Whedon dann. Und deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt daher. Er ist die falsche Person am Drücker. Er ist ähnlich wie David S. Goyer, der ja auch Licht und Schatten ist in seinem Schaffen. Ist er auch ehemaliger Comic-Autor und ist jetzt eben im Filmbusiness. Und er hat viel Gutem hat er auch seine Hand angelegt, aber eigentlich hauptsächlich Schlechtes. Und da war er eben zeitlang Kreativleiter bei DC und in der Verantwortung auch noch mit für Wonder Woman zuständig und später auch das Drehbuch geschrieben. Und ich glaube, ein bisschen kommen die Probleme auch daher. Ich glaube, eine Patty Jenkins hätte nicht eine Cheetah so geschrieben, wie Cheetah ist, also auch als Katzenwesen am Ende. Ich glaube, das hätte Patty Jenkins nicht gemacht, aber das ist hypothetisch. Das kann ich natürlich nicht sagen.
Ich habe ein Interview mit Patty Jenkins gelesen, wo sie gemeint hat, wo sie ein bisschen durchscheinen lassen hat, dass bei jetzt 1984 ihre Hand sehr geführt wurde.
Oh ja, das habe ich auch gelesen, ja. Das wird eben leider auch von ganz vielen, die den Film hassen, eben so angeführt. Ja, schau mal da hier, die Patty Jenkins, wenn man der nochmal was erlaubt, dann wird das alles nichts. Aber ist ja Quatsch. Also ich meine, der Film, der hat wie viele Credits? Story-Credits, Screenplay-Credits sind 3 Leute. Patty Jenkins, Geoff Johns und Dave Callahan. Und du hast ja keine Ahnung.
Umgekehrt schreiben nicht alle Regisseure in DC und vor allem in Marvel-Filmen mit am Drehbuch. Deswegen ist es nicht ungerecht, ihr da auch Schuld zu geben. Ich glaube aber, dass es mehr aus der Geoff-Jones-Richtung kommt, der ja auch Justice League eben verhunzt hat, was ja Ray Fisher dann auch noch mal. Er hat ihn auch sehr in die Kritik genommen, nicht nur Joss Whedon, sondern auch Geoff Johns. Und der ist nicht ohne Grund nicht mehr der Leiter, bei was die DC-Belange angeht, hat aber eben noch Wonder Woman mitverantwortet. Also ich glaube, dass die Probleme eher aus der Richtung kommen. Von einem Comic-Nerd, der nicht der geborene Filmschreiber ist.
Maybe.
Also ich find's auf jeden Fall super schade, dass Wonder Woman 1984 nicht so einen breiten Kino-Release bekommt. Er hat jetzt halt so das Stigma, dass er gefloppt ist. Was natürlich Quatsch ist.
Was totaler Quatsch ist, weil alleine die Zuwachszahlen von HBO Max sprechen eine ziemlich deutliche Sprache, dass er nicht gefloppt ist. Das ist halt einfach, es ist eine andere Ausspielung im Moment gerade. Und ich meine, dass er nichts an der Kinokasse einspielen kann, weil die Kinos zu haben, ist irgendwie selbsterklärend, oder?
Ich glaube auch, dass Warner das intern als Erfolg verbucht, weil er gemessen an den Möglichkeiten gut gelaufen ist, plus eben für HBO Max wichtig ist. Und HBO Max ist halt Geld, das auf der Straße liegt für die.
Ich meine, Wonder Woman ist der, Fabian, du hast die Zahlen meistens im Kopf. Wonder Woman ist der,
Du
hast mich, was?
Ich habe ich weiß nicht, wie viele Milliarden Leute das geviewt haben.
Also, aber es ist der am meisten gestreamteste Film.
Das auf jeden Fall. Es ist noch vor Soul auf Platz 1 gewesen. Genau. Ja. Also das ist eine deutsche Sprache. Er war als ein Streaming-Hit auf jeden Fall. Er hat die Leute dazu gebracht, HBO Max zu kaufen. Das Ding ist nur, rein finanziell ist er natürlich schon ein Flop, weil er hat 200 Millionen Dollar gekostet und das kannst du durch Streaming alleine nicht einspielen. Zumindest noch nicht. Insofern ist er streng genommen schon ein Flop, aber ein Streaming-Hit.
Das kannst, glaube ich, auch so auch nicht sagen. Das, für HBO, die Zahlen kennen wir halt nicht, aber für Warner ist ja wichtig, wie viel auch Abonnenten bleiben. Wenn du 2 Monate das abonnierst, dann ist das mehr wert, als wenn jemand Kinoticket gekauft hätte. Stimmt. Also ist schon ein Abo ist schon mehr wert als Kinoticket.
Ja, eben, genau. Also das ist echt so schwer nicht. Irgendwie. Und wenn das der Film ist, der am meisten gestreamt worden ist und die Abonnentenzuwächse bei HBO Max hochgeschnellt sind, als Wonder Woman rauskam, dann kannst du eigentlich schon einen finanziellen Wert da dran hängen. Das Problem ist eher, finde ich im Moment gerade, dass diese Zahlen nicht so transparent irgendwie gemacht werden, wie jetzt halt eben Box Office, weil Box Office halt einfach eine Metrik ist, die wir seit Jahrzehnten anwenden. Und jetzt müsstest du es auf einmal neu denken. Und deshalb ist es natürlich einfach, jetzt irgendwie auf den Zug aufzuspringen und zu sagen, ja, der Film ist irgendwie gefloppt, weil der hat das nicht eingespielt. Aber ich finde es auch im Moment gerade noch verfrüht zu sagen, dass es ein Flop in dem Sinne ist.
Ich würde sagen, für Warner selber ist ein Erfolg. Und sie haben das Beste aus der Situation für sich selber gemacht. Und der wird ja sogar noch weiter im Kino ausgewertet. Also.
Und der wird einen dritten Teil bekommen. Es wird einen dritten Wonder Woman-Film geben, aber eben frühestens, allerfrühestens 2024, weil davor kommt ja der Star-Wars-Film von Patty Jenkins. Er hat also gar nicht so die Zeit dafür. Genau. Gut. Ja, gut, also haben wir jetzt wirklich, das ist jetzt, glaube ich, lass mich lügen, die längste Podcast-Folge, die wir, glaube ich, hatten.
Okay, dann müssen wir es auch langsam enden, weil ich muss weitermachen. Ja. Eine positive Note möchte ich gerne noch sagen. Ich finde, dass Patty Jenkins diese Magie vom Fliegen immer sehr gut einfängt. Das hat sie schon bei Wonder Woman 1 gemacht und ich glaube in 84er sogar noch mehr. Weil so wie Steve über das Fliegen redet und du dann dieses die Szene dazu siehst, auch mit dem Feuerwerk, dann ist das schon herzerwärmend. Also man sieht, dass Patty Jenkins da sehr viel eigene Kindheitserfahrung und Magie damit drin hat von ihrem Vater. Und das stimmt mich zumindest positiv für Rogue Squadron, ihr Star-Wars-Film.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn sie dann alleine für das Drehbuch zuständig ist, was ja, glaube ich, der Fall ist. Nein, hat stimmt nicht.
Monster
es wird, sie ist nicht, sie, das kann sein, aber sie wird nicht, also es wird noch einen Autoren geben, der wird erst noch enthüllt und wer das ist, wissen wir noch nicht. Das heißt, sie ist jetzt erstmal, sie wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen ihren Senf dazu geben, aber sie ist in erster Linie Regisseurin. Und inszenatorisch kann man Wonder Woman 1984 nicht so viele Vorwürfe machen, finde ich. Das ist ein richtig, richtig schicker Film, aber eben nicht für alle. Also wer einen klassischen Superheldenfilm will, wo am Ende der Bösewicht geköpft wird, der wird mit dem Film nicht glücklich werden. Wer aber mal was anderes möchte, wer vielleicht auch ein bisschen positiveren, nicht ganz so negativen Film möchte, der für den könnte der Film was sein. Marco will die ganze Zeit was sagen.
Ja. Weil in Justice League, in Zack Snyder's Justice League wird sie Steppenwolf köpfen. Ja,
genau deswegen habe ich das
Kopf
gesagt.
Rollt durch das Dimensionsportal zu Darkseids Füßen und das ist auch badass und dafür liebe ich auch Wonder Woman, wenn sie badass ist.
Ah, okay, schauen wir mal. Also, das war's auf jeden Fall für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik, Wünsche oder Anmerkungen habt, dann schreibt's uns doch gerne an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Jelly, JELLYFISH.com. Vielen Dank auch an euch, Laura und Marco, dass ihr dabei wart. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.